Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Johannes.
Ich bin Dana.
Ich bin Torben.
Und das ist unser Februar-Podcast 2024. Folge 61, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja. Ist ganz besonders. Wir machen häufig das erste Mal das heute live hier vom Stuttgart Intensivkongress. Wir freuen uns sehr, dass wir eingeladen wurden. Und es ist tatsächlich das allererste Mal, dass wir live sozusagen vor Leuten sprechen.
In Farbe und
Wort. Und in Farbe, genau.
Um zu beweisen, dass wir live sind, würden wir gerne einmal schon das Publikum bitten, mitzumachen. Und zwar einmal ganz laut zu klatschen, damit wir das einmal hören. Sehr gut. Perfekt.
Also das sind ungefähr 500 Menschen, man hört es.
Ja, für alle, die uns nicht kennen, wir sind die Pin-Up Dogs. Wir machen einen Podcast über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Das machen wir mittlerweile seit 5 Jahren. Angefangen hat das Ganze mal mit Johannes und mir. Mittlerweile sind wir eine Crew von 7 Leuten. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann bewertet uns. Das könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen machen. Ihr könnt uns Kommentare schreiben auf X, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und ihr könnt uns fördern. Wir sind nämlich ein rein spendenbasiertes Projekt, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns ein bisschen was in den Hut schmeißt. Das macht ihr, indem ihr auf unsere Homepage geht, www.pin-up-dogs.de. Dort gibt es einen Fördern-Button. Im Endeffekt kommt ihr dann nur auf einen PayPal-Link und da könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen.
Und weil wir so gut aussehen natürlich auch. Ne? Also für alle, die das jetzt nicht sehen, hier sind gerade Fotos von uns und wir sehen uns live und in Farbe. Und also großartig.
Wenn ihr schon auf der Homepage seid, mit dieser Beweihräucherung mal hier ein bisschen aufzuhören. Dann
könnt ihr auch nicht lüften.
CME-Punkte ergattern, auch mit dieser Folge wieder. 2 Stück an der Zahl, einfach auf unsere Homepage über den CME-Link. Und dort gibt es dann auch eine Teilnahmebescheinigung für alle nichtärztlichen KollegInnen. Und das macht ihr, indem ihr euch 3 Codewörter, die verstecken wir in diesem Podcast, dann dort in der richtigen Reihenfolge eingibt. Denkt bitte daran, die richtige EFN einzugeben. Da scheitern öfter mal Menschen.
Ja, das scheint sehr schwierig zu sein. Also ich weiß, die Zahlenkombination ist unglaublich lang, aber wir lernen ja sonst auch Telefonbücher auswendig, also es wird ja wohl möglich sein, ein paar Ziffern in der richtigen Reihenfolge anzugeben. Und man hat genau 2 Wochen Zeit, danach hilft es nicht mehr, uns eine Mail zu schreiben.
Also für diesen Podcast bis zum 15.03., danach ist das CME-Gate zu. Wenn ihr,
musst du kurz rechnen.
Wenn ihr die CME-Punkte ergattert, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft, weil das doch erheblicher Zusatzaufwand für uns ist. Normalerweise erwähnen wir jetzt noch die Spender von den letzten Monaten, das machen wir jetzt im Live-Podcast mal nicht. Trotzdem danke an alle, die uns was in den Hut geworfen haben.
Genau. Und so wie wir das immer machen, fangen wir erstmal an mit so ein paar vermischten Themen. Und zwar habe ich einen Aufhänger mitgebracht von der Bundesärztekammer, eine Bekanntmachung, und zwar die Empfehlung für einen Indikationskatalog für den Notarzteinsatz. Zum Hintergrund erstmals 2001 entworfen und dann 2013 überarbeitet und 2023 jetzt ganz frisch nochmal überarbeitet. Und Ziel war, dass bundesweit ein einheitlicher Rahmen zur Notarztdisposition gesteckt wird und man Fehlalarmierungen vermeiden soll und eine qualitativ hochwertige und vor allem evidenzbasierte Medizin sozusagen und Notfallversorgung leisten soll. Das Ganze war unter Federführung von Professor Dr. Dr. Norbert Haas. Der ist 77 Jahre und Unfallchirurg.
Von der Charité ehemals.
Das Unfallchirurg hört sich jetzt ein bisschen abwertend an.
Nein, gar keinesfalls. Nein, nein. Viel Liebe für Unfallchirurgen, wirklich. Ja, und das Ganze hat so ein bisschen für Trubel gesorgt. Wir gucken uns da mal so ein paar Sachen aus den Social Medias an. Und zwar haben wir die Namen natürlich anonymisiert und der erste Kollege, der irgendwie was dazu geschrieben hat, war, wir lesen das jetzt einmal vor, ich habe keine Ahnung, was daran neu sein soll, aber der Begriff Apoplex ist so ungefähr so alt wie der Indikationskatalog, peinlich, da braucht man auch keine Notfallsanitäter, ich hänge da noch einen Innen dran.
Ja, Ziel ist es, die Zahl der Fehlalarmierungen zu reduzieren, Sätzen 6, Thema verfehlt.
Was ist denn daran neu? Weiterhin ein unrealistischer Katalog, der für viel Notarztalarmierungen sorgen wird.
Ich darf jetzt gleich 3 Sachen noch vorlesen. Das ist so, so schlecht. Wir halten krampfhaft an Notarzt fest, auch bei problemlos durch den Rettungs- oder durch Rettungsfachpersonal zu betreuenden Patienten. So wird das nichts, den Rettungsdienst nach vorne zu bringen. Der nächste schreibt, reiner Standesdünkel, ohne fachliche Expertise. Aber solange sich jeder Notarzt nennen darf, nach einem 80-Stunden-Kurs, wird es wohl so bleiben. Und die 3. Aussage war noch, Fehlalarmierungen senken. Durch Steigerung der Einsatzzahlen. Es gibt doch jetzt schon Versorgungslücken.
Aber dieser recht allgemeine Katalog führt zu mehr als zu weniger Einsätzen. Verschiedene aufgeführte Indikationen sind problemlos durch RTW-Besatzung bzw. Notfallsanitäterin abzufrühstücken.
Ja, unter der Federführung eines 77-jährigen emeritierten Professors für Unfallchirurgie wurde der Notarzt-Indikationskatalog erstellt. Da ist dann jetzt der Lebenslauf und das Vorwort. Das kann man sowieso hier nicht lesen. Ich lese es jetzt auch nicht vor, weil dann viel zu viel, aber da steht, glaube ich, für sich.
Und was dann passierte, das kann man in dem GIF sozusagen hier unten drunter noch sehen, ist, kürzlich machte der neue Notarztkatalog NAIC der Bundesärztekammer zweifelhafte Schlagzeilen, weil er die Kompetenzen von NotfallsanitäterInnen komplett ignoriert. Der DBRD beseitigt dieses Defizit jetzt mit einem eigenen Notarztindikationskatalog und den Link dazu.
Ja, was ist denn so schlecht an dem Notarzteinsatzkatalog?
Naja, grundsätzlich muss man sagen, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wollen wir wirklich zum Beispiel zu jedem Schlaganfall dazu kommen? Jetzt sagt der Notarzteinsatzkatalog, okay, die Vitalwerte müssen mit eingeschränkt sein. Das Ganze kann man aber vielleicht auch, weil das in zwei Zeilen geschrieben ist, schon relativ breit aussehen. Und ehrlicherweise, ich möchte als Notärztin dort nicht hin, weil ich die Zeit, die der Patient sozusagen dann braucht, bis er im Krankenhaus ist, eigentlich nur verzögere.
Ja, vor allen Dingen muss ich erstmal meinen Reflexhammer suchen, bis ich den gefunden habe. Also meistens muss ich beim Baumarkt abbiegen, einen Gummihammer holen, weil ich ja keinen habe. Dann Reflexe klopfen, also 20 Minuten mindestens. Und was dem Patienten ja nur hilft, ist Diesel tatsächlich und nicht irgendwie da Big Show.
Genau, er braucht schnellstmöglich sein CT und dann gegebenenfalls Thrombektomie oder Lyse. Da können wir als Notärzte relativ wenig machen.
ACR steht drin.
ACS, spannendes Thema, kann man ja unterstellen und wird ja auch von vielen Leitstellen unterstellt. Jedes ACS ist irgendwie Kreislauf eingeschränkt, weil es ist ja Infarkt am Herzen. Ist das wirklich so? Wären die Patientinnen und Patienten nicht schneller im Katheterlabor, wenn die RTW-Besatzung das alleine macht? Also in meinem Einsatzgebiet machen die RTW-Besatzungen das alleine, wenn kein kardiogener Schock vorliegt. Und wir lösen das über Fax-EKG und ich habe den Eindruck, dass...
Fax, freut mich auch sehr.
Ja, Fax, das ist so eine Sache, aber das ist in Krankenhäusern halt nicht wegzudenken, aber zumindest...
In deutschen
Krankenhäusern, ja. Per E-Mail wäre natürlich noch schöner, aber das läuft gut und ich glaube, dass am Ende die Patientinnen profitieren, weil die ja nicht door to needle time, aber die von Eintreffen beim Patienten, bei der Patientin zur Needle dadurch verkürzt wird, dass nicht noch der Notarzt eine erneute Anamnese macht, der Notarzt in dem Fall ja meistens dazukommt und alles nochmal verzögert.
Und tatsächlich ist es ja auch so, wir brauchen ja keine exzellent ausgebildeten NotfallsanitäterInnen, wenn wir dann trotzdem zu jedem, sage ich mal, zwar medizinischen Notfall, aber vielleicht nicht vital bedrohlichen Notfall in dem Moment einen Notarzt dazu schicken. Dann kann man sich das auch klemmen. Das führt dann zu Frustration beim Rettungsfachpersonal, die ich dafür nachvollziehbar halte. Es führt aber auch zu Frustration bei mir, wenn ich nachts dreimal aufstehen muss. Also das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Davon kann ich mich auch nicht freimachen. Das soll aber natürlich... Das ist jetzt nicht schmälern. Aber nichtsdestotrotz denke ich, und das ist eigentlich schade, dass ich das sagen muss, weil ich bin eigentlich kein Fan vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst, aber wir, die Kolleginnen und Kollegen dort, haben den Notarztindikationskatalog sozusagen nochmal geupdatet oder haben ihren eigenen veröffentlicht und der gefällt mir deutlich besser, obwohl er vom Rettungsfachpersonal sozusagen aus der anderen Richtung geschrieben ist, wann kommen die Ärztinnen und Ärzte zur Einsatzstelle. Da ist zum Beispiel das ACS primär ohne NRF drin.
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde den Katalog auch deutlich besser vom DBRD, muss aber sagen, dass das Rettungsfachpersonal den Ärztinnen und Ärzten vorgibt, wann sie zu kommen haben, ist auch schwierig. Aber andererseits haben wir das provoziert mit einem vielleicht nicht zeitgemäßen Katalog der Bundesärztekammer.
Hypothermie ist zum Beispiel als Primäralarmierung auch noch bei der Bundesärztekammer mit drin. Alles Sachen, die man durchaus diskutieren kann. Genauso wie bei sämtlichen Amoklagen oder Bränden, ob das immer notwendig ist.
Dass dann NRF zur Bereitstellung steht.
Genau, richtig. Kann man einfach diskutieren. In manchen Fällen sicherlich, aber vielleicht nicht in allen.
Und der Notarzteinsatzkatalog ignoriert halt zum Teil die Kompetenzen, die den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern in ihren Algorithmen, also jetzt in Niedersachsen zum Beispiel, den NUN-Algorithmen, zugesprochen wird.
Ja. Und die ja sehr umfassend sind.
Ja.
Also in meinem Landkreis ist jetzt Fenta für die Notfallsanitäter zum Beispiel freigegeben.
Ja.
Also, und das funktioniert gut. Seitdem gibt es keine Analgesienerforderungen mehr, tatsächlich.
Wer den Hinweis zu dem Schlaganfall und Apoplex noch nicht so ganz verstanden hat und sich jetzt so ein bisschen fragt, warum darf man das jetzt eigentlich nicht mehr sagen? Die kurze Antwort ist im Endeffekt, dass Apoplex sozusagen ein veralteter Begriff ist. Und es gibt auch nicht nur die Apoplexie im Gehirn, sondern eben auch die Apoplexia retinalis. Und wir würden einfach mit diesem Begriff eine zu verallgemeinerte Sache beschreiben. Und deswegen haben wir euch hier auch nochmal einen QR-Code, so wie in der Präsentation insgesamt versteckt. Die könnt ihr einfach scannen und dann kommt ihr auf den Link. Und dieser QR-Code führt in der Tat zu einem Twitter-Thread. Und den hat unsere Neurologin des Vertrauens geschrieben und erklärt euch da nochmal im Detail sozusagen, was daran so veraltet ist.
Und für alle, die das jetzt hier nicht sehen können, geht's in die Shownotes natürlich.
Auf jeden Fall. Aber mal was ganz anderes.
Aber nichts darf man mehr sagen, ne?
Ja,
also es ist wirklich.
Ja sagen
also ein bisschen Apoplex, also wird man jetzt nochmal sagen dürfen.
Mal eine ganz andere Sache. Und zwar, ich mache im Sommer meinen Facharzt, lebe in einer festen Beziehung, ist jetzt mal ganz off-topic. Und stellen wir uns jetzt mal vor.
Jetzt sind einige ziemlich traurig wahrscheinlich.
Ja. Nein, Gott. Stellen wir uns mal vor, ich würde jetzt schwanger werden. Was würde sich denn so verändern?
Ja, ich finde, das ist, also der BDA hat da 2024, also jetzt im Januar veröffentlicht, eine Stellungnahme zugeschrieben, was schwangere, stillende Anästhesistinnen dürfen. Und ich finde das sehr wichtig. Meine Frau ist Unfallchirurgin und wir haben 3 Kinder und sie musste bei jedem Kind neu dafür kämpfen, in den OP zu dürfen, operieren zu dürfen, also ihren Job machen zu dürfen und nicht als Brieffachkraft im Arztzimmer zu versauern.
Fachärztin für Aufklärungsmedizin.
Fachärztin für Aufklärungsmedizin. Und da finde ich sehr gut, dass unsere Fachgesellschaft da ein Statement zu abgibt. Ja, was dürfen die Schwangeren?
Im Endeffekt ist es so, dass der BDA, also der Berufsverband der deutschen Anästhesisten, das Ganze so ein bisschen niedergeschrieben hat. Man darf auf jeden Fall Forschung und Lehre machen. Man kann Therapieplanung und Prämedikation machen, was Johannes ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen hat. Sedierungen selber durchführen, Intubationen und Extubationen auf jeden Fall auch selber durchführen, sofern man denn nicht sich in irgendeine Schwierigkeit begibt, was jetzt irgendwie Infektionsschutzbedingungen angeht. Man darf eine Reanimation leiten. Man sollte nur nicht selber tätig sein.
Wer führen will, muss sowieso frei von Arbeit
Richtig.
Sein.
Richtig. Also im Endeffekt sollte man ja sowieso bei der Reanimation als Ärztin oder Arzt nicht großartig am Patienten machen. Genau, man kann eine TIVA durchführen, also eine total intravenöse Anästhesie und auch Punktionen durchführen mit stichsicheren Kanülen. Also einen Zugang legen dürfte ich dann auf jeden Fall.
Genau, das ist ja ein Punkt, der lange, lange umstritten war. Dürfen Ärztinnen, die schwanger sind, Zugänge legen? Ich finde sehr gut, dass das definiert wird. Mit der TIVA bin ich tatsächlich so ein bisschen unglücklich, weil Sevofloran ist von dem Hersteller als Kategorie 2 gelistet. Das heißt, Schwangere dürfen nicht im Bereich, wo Sevofloran eingesetzt wird, arbeiten. Es gibt dafür aber wissenschaftlich keine Belege. Das hat auch der BDA schon festgestellt. Der hat nämlich an die Hersteller einen Aufruf zur Stellungnahme geschrieben, warum sie es als Kategorie 2 einsortieren. Bisher haben meines Wissens die Hersteller da aber nicht drauf reagiert. Ich glaube, sie wollen sich einfach nur ein bisschen frei von Schuld machen, absichern. Und zusätzlich dazu, dass es keine Belege gibt, dass Sevofloran da irgendwie fruchtschädigend ist, ist es ja auch so, dass wir mittlerweile sehr gute Narkosesysteme haben. Das heißt, wie viel da überhaupt in die OP-Luft geht, ist auch noch fraglich. Nun bin ich nicht derjenige, der das Kind austrägt, aber ich finde das
noch
schade, dass es da so unkritisch reingeschrieben wurde. Da hätte ich mir noch erhofft, dass es ein bisschen kritischer ist. Nichtsdestotrotz, super Katalog, der da aufgestellt wurde.
Ich habe mal einen Vortrag von Patrick Maibohm gehört, auch zu jenem Thema. Und der hat auch gesagt, naja, wir führen das Ganze ein bisschen ad absurdum. Wir machen bei Schwangeren Narkose mit Sevofloran. Und gleichzeitig dürfen wir aber im Zweifel als Schwangere nicht in einen Saal, wo jemand am Tubus einen aufgedrehten Vapor hat. Und da muss ich sagen, das stimmt natürlich. Also klar, im ersten Trimenon ist es immer so ein bisschen fraglich, ob man da eine Schädigung hat. Auf jeden Fall. Und man sollte generell ja eine Narkose im ersten Trimenon vermeiden. Aber auch gerade danach ist es so ein bisschen, naja. Aber wir haben natürlich auch klare Don'ts. Nachtarbeit zum Beispiel, Rettungsdienst ist raus, Alleinarbeit. Alleinarbeit bedeutet, ich kann nicht irgendwo abgelöst werden von einer Kollegin, einem Kollegen, wenn ich mich in der Situation auf einmal nicht mehr in der Lage fühle, das Ganze weiterzuführen.
Also und Außenarbeitsplätze sind
Außenarbeitsplätze zum
tabu.
Beispiel. Genau, und deswegen auch Rettungsdienste, weil alleine als Notärztin ist man dann halt in der Situation alleine zu arbeiten.
Das Gefährdungspotenzial ist ja noch ein anderes. Genau. Ich weiß zum Beispiel, bei Unfallchirurginnen ist den ZNA auch raus.
Ja. und größer als 8 Stunden. Man kann aber vieles auch nochmal extra absprechen und kann das Ganze sozusagen schriftlich niederlegen mit dem Arbeitsherrn zusammen, was man alles als Frau selber möchte und darf. Man kann sich natürlich nicht über Gesetze hinwegsetzen komplett, aber kann schon sagen, es ist für mich in Ordnung, auch einen Tag irgendwie länger zu arbeiten oder einem bestimmten Arbeitsplatz. Das war uns auch nochmal wichtig hier zu erwähnen.
Und da fällt mir noch was ein, bevor wir zum Kotwolf fallen kommen. Und zwar, wir haben über Narkosegas gesprochen, ne? Mhm. Und Umweltschutz ist ja, ich habe gestern im Zug hier so eine Umweltschutzfortbildung gemacht, mhm, und war ganz, alle mussten das immer ertragen, wie viel Wasserverbrauch Krankenhäuser haben und so. Und habe ich gelesen, die Narkosegasabsaugung, wenn man die rausnimmt aus dem Narkosegerät nach Schichtende zum Beispiel, dann spart das pro Narkosearbeitsplatz im Jahr 1200 Kilowattstunden Strom, weil die halt passiv die ganze Zeit läuft.
Und gibt es zurzeit eine Aktion von Dräger, da kann man Aufkleber bestellen, kostenfrei, die einem Dräger zuschickt, die man neben die Narkosegasabsaugung kleben kann, wo drauf steht, nach Beendigung des Arbeitsplatzes Narkosegasabsaugung abziehen.
Da musst du mir den Link mal schicken, aber wir stellen den Link in die Shownotes, also es ist keine Werbung, ja, wir kriegen da nichts für. Aber tatsächlich ist es, also ist das ja so einfach getan, ne? Es ist ein Klick und es ist auch ein Klick und die ist wieder scharf sozusagen, die Abschallsauge und spart halt extrem viel Strom, weil ein Krankenhausbett in Deutschland, Spoiler von gestern von meinem Kurs, verbraucht pro Jahr so viel Strom wie 4 Einfamilienhäuser zusammen. Ein Bett sozusagen. Und Abwasser, nervig alle, ihr wisst es ja schon so, aber also Abwasser ist auf einem Normalstationsbett pro Tag 250 Liter. Und Intensivbett bis über 1000 Liter pro Tag. Also einfach mal so, das sind ja schon, finde ich, krasse Zahlen, wenn man sich das überlegt. Ich meine, ich weiß, dass man da bei Dialyse und so extrem viel Wasser verbraucht, dass man das nicht einsparen kann. Aber es sind schon heftige Nummern, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Betten wir haben, wie viele Narkosearbeitsplätze wir betreiben und was da sozusagen dahinter steht, ne? Also ja, wie viele Strom man dafür braucht zum Beispiel.
Ja, erschreckend wirklich. Ja. Kommen wir zum Codewort für Vermischtes. Das Codewort für Vermischtes ist Schwangerschaft. Also schön mitschreiben.
Ja, und damit ist der Vermischtes-Teil beendet. Uns geht zu unserem berühmt-berüchtigten Journal Club. Warum berühmt-berüchtigt? Weil man immer uns ertragen muss, wenn wir Englisch reden. Weil die Titel der Folien in der Regel auf Englisch sind. Und man hat sich den ausgesucht, in Anführungszeichen, der am besten Englisch kann. Ich darf nämlich anfangen und fange an mit Effect of Non-Invasive Airway Management of Comatose Patients with Acute Poisoning. QR-Code oben auf der Folie. Bekannt, kommt man direkt dahin. Das ist eine Studie aus dem JAMA 1223. Und wir alle kennen die alte Regel, ne? Die ist so alt wie jedes Traumakursformat. GCS8 und der Tubus lacht, hat man vielleicht schon mal gehört. Oder so dieses, ja, GCS kleiner 9, das wissen alle so, ja, da muss der Tubus rein. Und woher kommt überhaupt diese Regel? Die wurde halt erarbeitet für Patienten mit Schädel-Hirntrauma. Das werden die meisten der hier Anwesenden wissen. Aber oft ist es halt so, dass man aus dieser Regel, das wird nicht nur im Rettungsdienst so gelebt, das wird auch in der Klinik so gelebt, die auch anwendet für PatientInnen mit anderen Krankheitsbildern.
Die Schutzintubation.
Die Schutzintubation der GCS war nur 7, Herr Kollege, und da habe ich da auf jeden Fall den Tubus reingeworfen. Obwohl, ich hatte letztens auch den Fall GCS3, da hat jemand den Patienten nicht intubiert, weil er wollte die neurologische Beurteilung nicht erschweren. Das war seine Übergabe im Schockraum, auch das kommt vor. Gut, egal. Naja, die Frage dieser Studie war, profitieren die PatientInnen von diesem Vorgehen? Also einfach stumpf nach GCS zu gehen und da einen Tubus reinzuschieben. Gerade wenn wir an Intoxikationen denken, hier in einer Großstadt wie Stuttgart, ich bin das erste Mal hier, gestern habe ich einige Intoxikationen gesehen, und damit meine ich nicht meine eigene. Und da hätte man bei dem einen oder anderen sicherlich mal rumgehen können und sagen können, okay, jetzt hier verteile ich mal den Tubus. Und hier profitieren die Patienten davon, weil es ist ja so eine Narkose, gerade eine präklinische, hat ja auch Risiken. Also es ist ja nicht so, dass man da einfach hingeht und sagt, wir machen jetzt mal Narkose, dann bräuchten wir die Patienten ja auch nicht aufklären, wenn es keine Risiken hätte. Also profitieren Patienten, Fragestellung dieser Studie. Es war, da müssen wir nochmal einen kleinen Exkurs machen, ich habe ja schon gesagt, das geht der GCS-Score bis SAT entwickelt, 1974 in Glasgow in Schottland, deshalb Glasgow Coma Scale. Und zwei Neurochirurgen haben sich da zusammengesetzt, um ein zuverlässiges Werkzeug zu entwickeln für die Beurteilung von Bewusstseinsstörungen. Und das ist der heutige Goldstandard, wie wir ihn kennen, aus der Medizin nicht mehr wegzudenken, aber halt wirklich nur für Patienten mit traumatischen Schädel-Hirn-Verletzungen und nicht für irgendjemanden, der zu viel Alkohol, Crack, whatever, konsumiert hat, Heroin, Benzos. Uppers und Downers sind immer wichtig und das richtige Verhältnis.
Erzählen die Patienten auch?
Ja, das sagen die dir auch. Das ist toll.
Also,
aber ich hatte letztens einen, der hat gesagt, also der war so GCS, würde ich sagen, 4. Auf Schmerzreiz war auf einmal GCS 15 und dann war wieder GCS 4. Und dann haben wir ihn also provoziert und dann haben wir ihn gefragt, was er genommen hat. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht, was er genommen hat. Er nimmt immer das, was man ihm so gibt, seine Kumpels. Mal das, mal das. Und dann also das Verhältnis war offensichtlich nicht richtig.
Ja.
Also Flumazenil hat ein bisschen geholfen. Also waren sicher Benzos dabei.
Ja, ich hatte neulich bei uns auf der Intensivstation einen, der hat Kokain geschnupft, hatte eine Tachykardie entwickelt und weil er selbst Angst vor der Tachykardie hat, hat er den Heroin drauf geraucht. Dann hatte er weiter eine Tachykardie, war aber GCS gemindert.
Ja, sicher ist sicher, sage ich ja immer. Ne? Also Vorsicht ist besser als Nachsicht in dem Fall. Ja, aber auch sonst ist GCS natürlich jetzt nicht besonders gut verwertbar. Ne? Gerade wir kennen alle auch PatientInnen, die in Seniorenresidenzen leben, sage ich mal, wo alle sagen, das ist jetzt ganz anders, dann kommt man da an und denkt, okay, scheiße, ja, GCS6, was machen wir denn jetzt? Ist die vielleicht auf den Kopf gefallen? Ja, die fällt jeden Tag. Ja, und übrigens, der Hausarzt hat das Benpyridon erhöht oder was weiß ich. Also ist alles so ein bisschen schwierig. Und auch Alkohol-Drogenkonsum kann natürlich die GCS-Erhebung, wir haben es gerade schon erklärt, komplett verzerren. Aber kommen wir zurück zu der Studie. Was haben die gemacht? Die hatten auf jeden Fall scheinbar nicht so viel Probleme mit dem Ethikantrag. Das ist eine Studie aus Frankreich, Multicenter, 21 Krankenhäuser, wo man zentrale Notaufnahmen und Intensivstationen sich angeschaut hat und 15 von diesen Häusern haben präklinische und innerklinische Patienten eingeschlossen, 5 nur klinische Patienten. Und man hat die Patienten in 2 Gruppen randomisiert. Und zwar hat man sozusagen an der Einsatzstelle beziehungsweise in der Notaufnahme hat man einen Umschlag gezogen und da stand dann drin sozusagen konventionelle Versorgung oder nicht konventionelle Versorgung. Was das ist, erzähle ich gleich noch. Man hat alle Patienten Größe 18 Jahre, einer vermuteten Intoxikation beim GCS von kleiner 9 eingeschlossen, also ne, GCS 8 und der Tubus lacht. Ausgeschlossen hat man vermutete Schwangerschaft. Wir hoffen, dass in dieser Studie nicht so viele Daten ausgeschlossen werden mussten, weil es ja um Intoxikationen ging. Patienten, die sich gesichert schon Blutdruckmedikamente eingenommen haben, also vorerkrankt waren, mit anderen Worten, respiratorische Insuffizienzen, Krampfanfälle, schockige Patienten oder singuläre Intoxikation, also Monointoxikation mit Opiaten oder Benzodiazepinen, weil es da halt die Antidote gibt. Man sieht schon bei den Ausschlusskriterien, wenn man respiratorische Insuffizienz, Krampfanfälle und Schock ausschließt, dann schließt man ja schon eine ganze Menge eigentlich aus, wo man sagen würde, okay, da braucht man vielleicht den Tubus. So.
Aber es geht halt um die Schutzintubation.
Genau, es geht am Ende um die Schutzintubation. Die erste Gruppe, also die Interventionsgruppe sozusagen, die hat keine Intubation bekommen, außer die Sättigung war kleiner 90, obwohl der Patient High-Flow Nasal Cannula bekommen hat, also viel oder 15 Liter Sauerstoff, also ganz, ganz viel Sauerstoff sozusagen. Ein Schockgeschehen, Blutdruck unter 90 Millimeter Hg systolisch oder aktives Erbrechen. Sonst haben diese Patienten keinen Tubus gesehen. Und in der Kontrollgruppe hat man die Entscheidung einfach dem behandelnden Arzt überlassen. Also hat gesagt, so kann man mal gucken. Also so wie es de facto jetzt im Moment auch gelebt wird. So, was ist passiert? Witzigerweise, man hat die Endpunkte so gewählt. Primären Endpunkt war ein kombinierter Endpunkt aus Tod, Länge, Intensivstationsaufenthalt, Länge des Krankenhausaufenthalts. Es gab sekundäre Endpunkte, jeder einzelne primäre Endpunkt so einmal für sich und zusätzlich Adverse Events während der Intubation, also Hypoxie, Aspiration und eine Pneumonie wurde dann auch
sekundär. Und die Pneumonierate ist ja eigentlich das, was spannend ist.
Genau, eigentlich ist ja genau die Spannung, also ja, Aspirationsrate und dann Pneumonierate, das ist ja das, was uns alle interessiert. Ja, die Ergebnisse sind ganz spannend. Oder vielleicht auch nicht. Sie bestätigen das, was wir immer schon gemacht haben, aber okay. 1,5 Jahre insgesamt von Mai 21 bis April 23 waren 237 Patienten eingeschlossen. 12 hat man nachträglich ausgeschlossen, weil sie scheinbar überlebt haben, das Ganze, und dann gesagt haben, ich will doch nicht mal in der Studie mitmachen. Und dann hatte man am Ende 225 PatientInnen und 116 in der Interventionsgruppe, also die, die man nicht intubiert hat. Es sei denn, es lagen diese Kriterien vor und 109 in der Kontrollgruppe, wo die ÄrztInnen entscheiden konnten, was passiert. Durchschnittsalter bei 33 Jahren. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man alle Patienten mit Hypertonus ausgeschlossen hat. Dann senkt ja automatisch das Durchschnittsalter in der Regel. 38% der PatientInnen waren weiblich. 67% davon waren C2-Intox, also Alkoholvergiftung. Und insgesamt sonst waren die gematcht, also es war komplette Gruppencharakteristika gleich verteilt. Und in der Interventionsgruppe, logischerweise, wurden 16,1% der Patienten nur intubiert, also die, die sozusagen eine schlechte Sättigung hatten, während in der Gruppe, wo der Arzt oder die Ärztin entscheiden durfte, 57,8% der Patientinnen intubiert werden mussten. Also eine ganze Menge tatsächlich, und das hat mich ein bisschen gewundert, aber Gott sei Dank können wir sagen, Primary Outcomes ist am Ende keiner gestorben, egal aus welcher Gruppe, aber die PatientInnen, die weniger Intubationen hatten, also Interventionsgruppe, hatte einen signifikant kürzeren Aufenthalt auf der Intensivstation, signifikant kürzeren Aufenthalt im Krankenhaus, witzigerweise 21,5 Stunden im Mittel versus 37 Stunden gut für Intoxikation mit Tubus. 37 Stunden, ja, weiß ich nicht, aber 21,5 finde ich relativ lange, auch ohne Tubus. Da muss man schon ganz schön intoxikiert gewesen sein. Und beide Gruppen war die Wahrscheinlichkeit für ein Adverse Event im Rahmen der Intubation gleich. Ich meine, das ist auch klar, ja, wenn intubiert wird, ist das Risiko ja immer gleich, dass man dann dabei eine Aspiration zum Beispiel bekommt. Aber der wirklich entscheidende Punkt ist, in der Interventionsgruppe, ne, gleich große Gruppen, hatten nur 8 Patientinnen eine Pneumonie entwickelt, während in der Kontrollgruppe 16 Patientinnen eine Pneumonie entwickelt haben. Also man kann sagen, die Intubation schützt nicht vor der Pneumonie oder vor der Aspiration sozusagen, sondern hat sogar ein erhöhtes Pneumonierisiko. Ob die jetzt Ventilator assoziiert, dann ist bei der kurzen Zeit vielleicht jetzt auch nicht das Wahrscheinlichste, oder durch Notfallintubation auf der Straße das Risiko steigt, wurde da ja nicht untersucht. Ne? Aber auf jeden Fall wird die Pneumonierate nicht gesenkt durch einen Tubus, sondern andersrum, muss man sagen. Ich hoffe, dass die meisten hier Anwesenden sowieso nicht nach GCS gehen bei einer Intubation, aber es gibt das halt, sieht man ja an dieser Studie mit 56,7% der Patientinnen, die intubiert wurden, wenn das nach GCS geht oder wenn der Arzt entscheiden konnte, dass es für viele immer noch ein richtiger Grund ist sozusagen. Es gibt natürlich auch Limitationen bei der Studie. Das Ganze war am Ende unverblindet. Ja, wieso? Wie soll man es auch verblinden? Also man macht einen Umschlag auf und da steht drin, entscheide du oder steck keinen Tubus rein. Also das war ja so, ist ja immer, kombinierte Endpunkte sind auch immer schwierig. Tod hatten wir zwar nicht, aber insgesamt so eine Mischung, das lässt sich was war da jetzt zuerst da, die Hände oder das Ei? Also das ist das übliche Problem.
Ja, und die Endpunkte sind ja auch nicht gleichwertig. Ich meine, für einen Patienten ist es ja schon ein Unterschied, ob er stirbt oder ob er 12 Stunden länger im Krankenhaus ist.
Ja, genau.
Also
und wir wissen nicht, ob die Patienten mit einem Videolaryngoskop intubiert wurden, ob Bougie genutzt wurde. Das ist alles nicht untersucht. Und präklinisch und klinische Intubation zu vergleichen, ist auch immer bisschen schwierig. Aber damit bin ich mit meiner Studie am Ende.
Super schöne Arbeit und ich denke, da müssen wir hin, dass wir nicht bei Intoxikation, dass wir eher um den Tubus herumgehen.
Ich würde einfach weitermachen mit meiner Studie, und zwar Early Prediction of Sepsis in Intensive Care Patients using the Machine Learning Algorithm Navoi Sepsis, a Prospective Randomized Clinical Validation Study. Und zwar eine Arbeit aus dem Journal of Critical Care vom April 2024, also mal wieder eine Reise in die Zukunft. Und diese Studie ist nicht nur Free Open Access, sondern, warum können wir die hier schon vorstellen, online first und deswegen hot of the press sozusagen. Und KI beschäftigt uns in der Medizin ja schon seit einigen Jahren. Ich habe schon öfter mal irgendwie auch mit der Diskussion eine Diskussion gehört, ja, was wird denn als erstes von der KI ersetzt werden?
Der diagnostische Radiologe.
Ja, könnte schon gut sein.
Bin ich fest von überzeugt.
Genau. Vor geraumer Zeit hatten wir auch im Journal Club schon mal eine andere Studie zur Früherkennung von Periarrestrhythmen bei IntensivpatientInnen durch eine KI, und darum geht es jetzt eben in dieser Studie zur Sepsis-Früherkennung. Und dass Sepsis zeitkritisch ist, das muss man, glaube ich, nicht erwähnen, kann uns also hier die KI helfen, Muster zu erkennen, PatientInnen frühzeitiger zu erkennen, die eine Sepsis entwickeln. Und in diesem Trial wurde der Navoi-Algorithm getestet. Das ist sozusagen ein Lernalgorithmus, der insgesamt 20 Parameter umfasst. Vitaldaten, EKG, BGA, Labordaten werden interpretiert. Und dann wurde eine Proof-of-Concept-Studie gemacht, und da wurde eben gesehen, dass man sozusagen Sepsis 3 Stunden vor dem Auftreten der ersten Symptome vorhersagen kann oder ob das geht vielmehr. Leider lässt sich der Hersteller nicht so richtig in die Karten gucken, welche Parameter im Detail benutzt wurden.
Und wie die gewichtet sind. Ne?
Das Studiendesign, wie schon angesprochen, randomisiert und prospektiv. Und zur Studienpopulation war es so, die Einschlusskriterien waren insgesamt sehr breit. Man musste größer 18 Jahre sein oder 18, nicht schwanger. Eine Teilnahme an anderen Sepsis-Studien wurde ausgeschlossen und natürlich die Einverständnis musste vorliegen. Und alle Patientinnen, die von Dezember 2020 bis November 2021 in Malmö auf der ICU, also in der Intensivmedizin, dort aufgenommen wurden in Schweden, die wurden eingeschlossen. Und der Algorithmus braucht insgesamt so 4 Stunden Daten. Das heißt, dass die Patientinnen, die aus irgendwelchen Gründen nur kürzer auf der Intensivstation waren, die wurden eben nicht mit eingeschlossen. Interventionsgruppe war das Benutzen des Algorithmus und Kontrollgruppe dann Standard of Care. Und das Ganze war teilverblindet. Die Behandler wussten primär erstmal nicht, in welcher Kohorte sich die PatientInnen befinden. Aber die Verblindung wurde aufgehoben, wenn ein Sepsis-Alarm durch den Algorithmus festgestellt wurde und losging. Zum Outcome. Primary Outcome war, dass man sozusagen Spezifität, Sensitivität und Genauigkeit von der KI bestimmen sollte, beziehungsweise dann eben auch in der Kontrollgruppe der Sepsis nach Sepsis 3 Kriterien, also eine Feststellung der Sepsis nach Sepsis 3. Und der Beginn der Sepsis oder des Sepsisverdachtes wurde definiert als Zeitpunkt, an dem Kulturen, also Blutkulturen abgenommen wurden oder eben auch andere Kulturen, klar, oder Antibiotika aufgeschrieben wurden, also eine antiinfektive Therapie eingeleitet wurde. Secondary Outcome war Länge des ICU-Aufenthaltes, Länge des Krankenhausaufenthaltes generell und Unterschiede in der Behandlung an sich. Zu den Ergebnissen. Wir hatten in der Studie insgesamt erstmal primär 304 PatientInnen, die eingeschlossen wurden, 198 in der Standard of Care-Gruppe und 104 in der Interventionsgruppe. Und dann wurden danach aber nochmal ein ganzer Schwung ausgeschlossen. Und zwar zum einen, weil Antibiotika direkt begonnen wurden, das waren insgesamt 109, oder die Sepsis vor 4 Stunden nach Aufnahme schon begann. Das waren nochmal 59 PatientInnen. Sodass am Ende dann nur 126 PatientInnen analysiert wurden, davon 85 in der Kontrollgruppe. Und insgesamt waren die Gruppen ganz gut balanciert. So ein 66 Jahre war das mittlere Alter und 35% weiblich. Der Algorithmus hat mit einer Sensitivität von 0,8 und einer Spezifität von 0,78 die Sepsis 3 Stunden vor der Standard-of-Care-Gruppe vorhergesagt. Der negative prädiktive Wert lag bei 93%. Heißt also, dass wenn die KI sagte, keine Sepsis, war es auch zu 93% keine Sepsis. Aber, und jetzt das kleine oder große Aber, der positive prädiktive Wert lag leider nur bei 53%, also nahe an einem Münzwurf. Und es gab insgesamt keine signifikanten Unterschiede in den Secondary Outcomes. Zu den Stärken und Limitationen der Studie. Die Stärke, das ist ein schon pragmatischer Ansatz. Und grundsätzlich, ich meine, wenn die KI nebenher mitläuft, ist das natürlich eine sinnvolle Sache. Gerade wenn man sagt, okay, der entwickelt wahrscheinlich eher keine Sepsis, dann muss man irgendwie einen anderen Grund suchen, warum jetzt gerade die Situation so ist, wie sie ist. Und es wurden schon auch eine breite Anzahl an Krankheitsbildern eingeschlossen. Allerdings muss man auch sagen, elektiv Patienten, die elektiv operiert wurden, die wurden grundsätzlich ausgeschlossen. Zu den Schwächen nach Ausschluss hatte man letztendlich dann doch eine relativ kleine Studienpopulation, gerade von der Interventionsgruppe. Wir hatten ja eben gesehen, irgendwie 126 und 85 in der Kontrollgruppe. Das ist dann schon eher klein. Das war insgesamt eine Single-Center-Studie und es ist natürlich auch irgendwo nur teilverblindet gewesen, dadurch, dass der Algorithmus ja, wenn er losging, die Behandler schon ein bisschen verändert hat. Die Schlussfolgerungen haben die Autorinnen darin gezogen, dass der Navoi-Algorithmus im proseptiven Setting schon validiert ist. Kann man ja auch so sagen. Und insgesamt sehen wir schon aber auch die Schwächen gerade in der Studienpopulationsgröße. Und da muss man sagen, kann man das wirklich so komplett auf alle immer übertragen. Ne?
Also ich finde die Studie tatsächlich eher schwach, gerade durch den massiven Ausschluss. Ich meine, es wurden ja über 50% der Patientinnen im Nachhinein ausgeschlossen.
Vielleicht reichen die 4 Stunden einfach nicht. Vielleicht brauchen wir eine KI, die es noch früher erkennt.
Andererseits bin ich davon überzeugt, dass KI da eingesetzt wird. Also ich glaube, wir werden da in den nächsten 10, 15 Jahren hinkommen. Noch viel interessanter finde ich es tatsächlich, wo Johannes tätig ist, in der Notaufnahme.
Mhm. Ich meine, tatsächlich kann ich dazu was erzählen. Also 2 Anmerkungen habe ich erstmal. Off-topic. Münzwurf ist nicht 50%. Wusstet ihr das?
Nee. Okay, musst du erklären.
Wurde in, ich glaube, in den USA hat das eine Arbeitsgruppe mit einem Roboter untersucht, hat Münzwürfe gemacht, über 10 Millionen Münzwürfe mit einer Pennymünze und die mit dem Gesicht, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und das hat auch einen Namen, ich habe den Namen leider vergessen, die haben dieses mathematische Phänomen bewiesen. Es war irgendwas Italienisches, unser Effekt. Und
also immer Kopf nehmen.
Immer Kopf nehmen.
Okay.
Aha. Also das kann ich jetzt hier beitragen.
Lessons learned auf jeden Fall.
Ja, so. Und dann kommen wir zu der KI. Und tatsächlich sind wir gerade da dran, das jetzt zu implementieren. Also es ist keine richtige KI, aber es ist sehr schwierig. Und gerade in der Sepsis-Erkennung oder in der Erkennung von Vitalparametern ist es tatsächlich so, dass wir so ein Spot-Monitoring bekommen. Also dass die Patienten alle mit einem Gerät untersucht werden. Vitalwerte werden erfasst und dieses Gerät soll automatisch das in den News-Score umrechnen und der News-Score soll dann in das Klinikinformationssystem automatisch die Triagierungsstufe erhöhen, wenn der News-Score mehr Punkte hat. Aber alleine diese Verknüpfung stellt gerade die IT vor gefühlt unlösbare, also wir stellen uns das ganz einfach vor, aber die stellt das für gefühlt unlösbare Aufgaben, weil man irgendwie in den Triage-Algorithmus eingreifen muss und da der gemeinsame Bundesausschuss ist extrem kompliziert, der will das eigentlich auch nicht, weil die Triage ist nämlich eine menschliche Tätigkeit sozusagen. Also da darf man sich unterstützen lassen durch Systeme, aber man darf nicht.
Ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Wer schon mal also ein digitales Patienten, eine digitale Patientenakte mit eingeführt hat auf der Intensivstation, Thomas, ich sehe dich grinsen, ja, der weiß dann ganz genau, wie viele komische Dinge
auf einmal aufploppen,
irgendwie eine Allergie, dass man die angezeigt bekommt als Feld, wenn man das Ganze verschreibt. No way, es ist schwierig.
Mach mir keine Angst, ich bin gerade dabei.
I'm sorry.
Ja, aber ich habe jetzt auch gelernt, also es ist diskriminierend zum Beispiel, wenn jemand schon mal DNR-Buttons gemacht hat, also sozusagen, und wenn die jedes Mal automatisch wieder aufploppen, wenn der Patient neu aufgenommen wird, darf man nicht.
Okay. Meine Studie, dafür habe ich einen Gast mitgebracht und das freut mich besonders, weil die Studie ist noch mehr hot off the press als Danas. Also Danas erscheint erst im April 2024, ist aber schon online first. Diese Studie ist noch gar nicht veröffentlicht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Gerrit hier ist und mit mir darüber spricht. Sie wird im Laufe dieses Monats im Ärzteblatt...
In den nächsten ein bis zwei Monaten, genau.
Im Ärzteblatt veröffentlicht. Den deutschen Namen mache ich. Midazolam zur Postarrestsedierung in der präklinischen Notfallversorgung. Eine multizentrische Propensity-Analyse. Und den englischen Namen gebe ich an Gerrit. Dann muss ich mir nicht mit meinem Englisch ab.
Ich würde vorschlagen, dass sich um ein deutsches Journal handelt, würden wir es bei dem deutschen Titel lassen. Ich habe auch einen sehr ausgeprägten Akzent und erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, dass so viele Zuhörende hier sind. Und
ich finde, das können wir auch einmal beklatschen.
Herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge, wenn man das so sagen darf.
Vielen, vielen Dank. Gerrit, wie seid ihr auf die Studie gekommen? Was waren eure Gedanken?
Ich glaube, alle, die hier anwesend sind, kennen das. Man ist als Notarzt oder als Notärztin im Rettungsdienst oder im Schockraum tätig und man hat eine Reanimation durchgeführt und der Patient oder die Patientin hat auf einmal einen ROSC. Ja, und jetzt ist die große Frage, soll man vielleicht den extraglottischen Atemweg, den die NotfallsanitäterInnen eingelegt haben, wechseln gegen den endotrachealen Tubus? Vielleicht presst oder drückt der Patient gegen das Beatmungsgerät, aber er ist noch nicht wach. Und so richtig guten Gewissens extubieren im Rettungsdienst, das macht man ja auch nicht so richtig. Und dann stellt sich ja die Frage, soll man jetzt eine Analgesedierung oder Anästhesie durchführen? Und wenn ja, womit? Und Sie alle kennen die präklinische Leitlinie für die Induktion der Notfallnarkose. Die hat ein Kapitel, der kardiale Risikopatient. Aber da gibt es tatsächlich, wenn man so möchte, diesbezüglich keine Aussagen. Und wenn man in die ERC-Leitlinien schaut, dann wird eigentlich nur lapidar empfohlen, man soll das einsetzen, was man kennt. Und wahrscheinlich ist ein niedrig dosiertes Hypnotikum in Kombination mit einem Analgetikum und einem kurzwirksamen Muskelrelaxanz ja das Bestgeeignetste. Und wir haben uns dann gefragt, was sollte man denn eigentlich nehmen?
Wieso habt ihr euch für Midazolam entschieden?
Ja, wir haben eigentlich zwei Studien gemacht. Jetzt ist diese Studie hier die erste, die angenommen wurde. Die andere ist noch under Review im European Journal of Emergency Medicine. Und haben einfach geschaut, was setzen Notärztinnen und Notärzte ein und tatsächlich der überwiegende Teil Midazolam.
Okay, spannend. Okay, wie war euer Studiendesign? Was habt ihr gemacht?
Ja, wir sind eine multidisziplinäre und multizentrische Forschungsgruppe tatsächlich. Ich möchte einmal kurz Werbung machen für uns. aus Ostwestfalen. Und wir haben Rettungsdienstdaten der Rettungsdienste in Gütersloh, Lippe und Dresden. Ja, ich sag mal.
Dresden in Ostwestfalen.
Ich hoffe, ich kriege ihn noch dazu, dass er bei uns in Ostwestfalen eintritt.
Wollt ihr bei uns in Osnabrück mitmachen?
Osnabrück ist auch dabei, so langsam zu starten. Und du bist auch gern dabei, wenn du möchtest. Und haben die Jahre 2019 bis 2021 ausgewertet auf Patientinnen und Patienten, die einen außerklinischen Kreislaufstillstand hatten, erwachsen waren und einen ROSC hatten.
Ja, sehr spannend. Und was habt ihr denn mit den Daten der Patienten gemacht?
Ja, genau. Also wir haben ungefähr 390.000 Einsätze gehabt in dem Zeitraum. Das ist ja, finde ich, eine ganz gute Größe. Übrigens, in diesen drei Zentren sind ungefähr 1,3 Millionen Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon eine gewisse Repräsentanz, wenn man so möchte. Und haben tatsächlich gesehen, dass von diesen ungefähr 0,6% der Patienten einen außerklinischen Kreislaufstillstand hatten. Das sind die Daten, die wir auch kennen aus dem Reanimationsregister. Und davon hatten ungefähr 25% tatsächlich einen ROSC und konnten eingeschlossen werden in unsere Studie.
Okay, 25% ist ja, also man sagt ja eigentlich so 10-20% haben ROSC oder überleben. Kannst du erklären, warum das warum das drüber liegt?
Kompliment, das sind einfach gute Rettungsdienstberater.
Okay, also
würde ich sagen, ja.
Okay. Ja. Und wie habt ihr die Kontrollgruppe, wie habt ihr das gemacht? Oder?
Genau, also die beiden Gruppen waren letztlich, die eine Interventionsgruppe hat Midazolam erhalten als Hypnotikum. Das konnte dann in Kombination mit einem Analgetikum und oder Muskellaxans eingesetzt werden. Und die Kontrollgruppe waren tatsächlich Patientinnen und Patienten, die keine Postarrestsedierung bekommen haben. Und es war ungefähr ein Verhältnis, ja, 2/3 der Patientinnen und Patienten hat eine Analgesedierung bekommen und 1/3 hat die tatsächlich nicht bekommen. Wir haben dann noch ein paar Patientinnen und Patienten ausgeschlossen, die zum Beispiel Propofol als Hypnotikum bekommen haben. Es waren wirklich nur Patientinnen und Patienten, die Midazolam erhalten haben. Ja, und haben die dann im Rahmen einer Propensity-Score-Analyse gematcht mit Patientinnen und Patienten, die die gleichen Risikovariablen und Risikokonstellationen hatten, mit Patientinnen und Patienten, die keine Postarrestsedierung erhalten haben.
Für die, die Propensity-Analyse nicht so kennen, im Endeffekt werden die Patientencharakteristika rausgewählt und die werden mit Patientencharakteristika in der Kontrollgruppe gematcht, so dass man die gleiche Krankheitsschwere hat. Das ist ein gutes Tool, um Daten, wo man keine Kontrollgruppe hat, wo es nicht randomisiert ist, die Daten aufzuwerten und zu interpretieren. Ist halt immer nur so gut wie die Faktoren, die man auswählt, um das Matching zu machen.
Genau, und das ist halt auch, wenn man so möchte, grundsätzliche Schwäche von so einer Propensity-Score-Analyse. Und da ist es, glaube ich, auch immer wichtig, was unsere Zielgrößen waren. Natürlich sind Langzeit-Outcomes in Studien immer sehr schwierig. Die sind mit unterschiedlichen Faktoren assoziiert. Zum Beispiel hängt es ja auch davon ab, wie das Postreanimationsmanagement im Krankenhaus ist, wie tatsächlich die Prognose ist. Deshalb waren unsere Endpunkte tatsächlich die Zielparameter der Postreanimationsbehandlung, wie sie in den Leitlinien empfohlen sind. Also der Sauerstoffkorridor zwischen 94% und 98%, das entidale CO2 zwischen 35% und 45% und ein systolischer Blutdruck über 100. Das war gemessen am Einsatzende, also bei Übergabe im Krankenhaus. Das waren unsere Ziele. Punkte. Und unsere Risikoattestierung, das ist das, was du eben gut beschrieben hast, für die Propensity-Score-Analyse, war neben dem üblichen Alter und Geschlecht natürlich Faktoren, die einen Einfluss darauf haben. Und da ist es natürlich klar, jemand, der vielleicht einen Cardiac Arrest hat infolge einer Hypoxie, hat natürlich entsprechend ein potenziell ein höheres Risiko, eine schlechtere Sättigung am Einsatzende zu haben. Deshalb haben wir dafür assoziiert. Wir haben assoziiert natürlich auch mit kardialen Ursachen des Kreislaufstillstandes. Und die Katecholamintherapie war letztlich bei uns natürlich noch ein Faktor, den wir da mit haben.
Was habt ihr ausgeschlossen?
Ausgeschlossen haben wir tatsächlich Kinder und Patientinnen und Patienten, die einen traumatischen Kreislaufstillstand hatten.
Mhm. Okay. Ja, was sind eure Ergebnisse? Was habt ihr dabei rausgekriegt?
Genau, also ich habe ja schon einmal grob gesagt, wieso die Häufigkeit tatsächlich war. Also 2/3 der Patientinnen und Patienten haben Midazolam erhalten tatsächlich. Und dabei war es ganz interessant, welche Substanzkombinationen auch appliziert worden sind durch die Notärztinnen und Notärzte. 1/3 von den Patientinnen und Patienten, die Midazolam erhalten haben, haben nur Midazolam erhalten. 1/3 haben Midazolam in Kombination mit einem Analgetikum erhalten und 1/3 ungefähr hat die Dreifachkombination, wie wir das als Anästhesistinnen und Anästhesisten kennen, Muskellaxans, Analgetikum und Midazolam als Hypnotikum bekommen. Und ich fand es sehr spannend, als wir uns hinterher die Odds Ratios angeguckt haben für die entsprechenden Endpunkte, dann konnte man sehen, dass die Wahrscheinlichkeit für Patientinnen und Patienten im Endkorridor der Oxygenierungsziele zu liegen, zweifach höher war als in der Gruppe derer, die keine Postarrestsedierung bekommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, eine adäquate Ventilation zu erhalten, war mit dem Faktor 1,7 höher. Und das ist, wenn man so möchte, die interessante Situation. Wir haben ja alle immer Angst vor Rearrest oder Hypotension nach so einer Notfallnarkose. Die Odds Ratio war da 1,4, einen systolischen Blutdruck über 100 zu haben. Das heißt, dass Patientinnen und Patienten, die eine Postarrestsedierung mit Midazolam erhalten haben, tatsächlich keine höhere Evidenz haben für ein erhöhtes Risiko an hemodynamischen Komplikationen. Und das wäre auch, wenn man so möchte, meine Schlussfolgerung daran. Also man sollte es tun.
Man sollte es tun.
War ein Wort für mehr machen.
Ja, ganz genau. Also es ist die Frage natürlich, man erkauft sich damit auch Risiken, das muss man sich klar machen. Man befindet sich in so einer Dilemmasituation. Auf der einen Seite möchten wir den Atemweg sichern, vielleicht mit dem Goldstandard der Intubation. Wir wollen optimal letztlich die Beatmung synchronisieren. Es gibt ja auch Intra-Arrest-Awareness. Das ist ein Problem, was wir jetzt erst zunehmend verstehen. Vielleicht hat der eine oder andere das hier schon erlebt, dass man unter der Reanimation das Gefühl hat, der Patient guckt einen an. Da gibt es auch eine sehr schöne Studie und auch Überlegungen, während der Reanimation schon Sedierung durchzuführen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Substanz man nimmt. Und wir haben jetzt Midazolam untersucht. Es gibt da Alternativen, wie die alle kennen, Propofol. Und es gibt eine spannende Studie an Tieren, die zeigte, dass so Neuroinflammation unter Umständen protektiv letztlich beeinflusst werden kann durch eine Propofol-Analgosedierung.
Deshalb mache ich das immer.
Da haben wir noch viel vor uns. Aber ich glaube, das ist so ein erster Kickoff, um einmal zu zeigen, dass es ja ein wichtiges, relevantes Thema ist für uns als Notfallmediziner.
Das, ich finde es super spannend, die Frage, weil mein Lieblingsmedikament, was sagst du zu Ketamin dazu?
Ja, also Ketamin setze ich tatsächlich auch gerne ein, gerade bei Narkoseinduktion beim kritisch Kranken, und das ist ja hier, wenn man so möchte, ein kritisch kranker Patient. Allerdings gibt es auch Untersuchungen, die die Arrestrate unter Narkoseinduktion, Vergleich Ketamin versus Hypnomidate, also Etimidate, untersuchen und tatsächlich da Ansatzpunkte für ein erhöhtes Risiko für Ketanest gefunden haben. Wir müssen das, glaube ich, noch weiter erforschen, tatsächlich.
Abschließend muss man immer über Limitationen der Studie reden. Ist ja das Beste, wenn der Autor das selbst macht. Was sind eure Limitationen? Was würdest du sagen?
Ja, die Hauptlimitation ist da, glaube ich, als Autor seiner eigenen Arbeit die Limitationen festzustellen, weil man ja immer so ein bisschen gebiased ist. Retrospektive Studien haben natürlich per se, wenn man so möchte, Schwächen, weil sie aus einem vorhandenen Datensatz, ja, ich sag mal, konstruiert wurden und nicht im Vorhinein randomisiert wurde. Randomisierte Studien sind aber auch nicht unumstritten, muss man sagen, was das angeht. Und wir haben natürlich gerade bei Reanimationsstudien unheimlich viele Confounder, die wir gar nicht messen können. Nicht jeder reanimierte Patient ist gleich. Und was finde ich, die als Hauptkomplikation ist natürlich, es war notwendig zu überleben. Ja, also man musste einen ROSC haben. Und wenn man sich überlegt, dass es natürlich auch sein kann, dass jemand im Rahmen einer Narkoseinduktion präklinisch einen Kreislaufstillstand hat und der dann stirbt, ja, dann wäre der natürlich rausgefallen aus dieser Untersuchung. Also das muss man tatsächlich im Blick haben. Aber demgegenüber steht am Ende die Leitlinie, die auch hier, wenn man so möchte, Gültigkeit hat. Also es ist ein kardialer Risikopatient und da ist Midazolam das leitliniengerechte Medikament. Also da müssen wir, glaube ich, weiterhin nochmal ein paar Paper produzieren.
Raushauen.
Genau.
Was ich noch so mir hier als Limitierung aufgeschrieben habe, ist, du hast auch schon erwähnt, dass das auch schwierig anders möglich ist, aber Oxygenierungsziele sind natürlich kein patientenorientiertes Outcome. Richtig. Also am Ende interessiert es den Patienten ja nicht, ob er wenn er im Krankenhaus ankommt, gut oxygeniert ist, sondern wie am Ende sein neurologisches Outcome ist.
Richtig.
Aber das ist natürlich trotzdem erstmal. Du sagst ja selbst, das muss man weiter erforschen. Möchtest du noch Schlussworte loswerden?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Podcast. Ich höre ihn jetzt auch, also auch was für Mid-Ager. Ja. muss ich sagen, hatte eine lange Fahrt von Kiel zurück in die Heimat und finde es super, macht weiter so. Und ich komme immer wieder gerne, wenn ihr mal ein Plätzchen habt.
Vielen Dank.
Ein paar Studien im Petto. So klingt es zumindest. Ja.
vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Einmal Alpen. Ja. Sehr schön. So, das Codewort für unseren Journal Club lautet passenderweise Midazolam.
So. Ja, und jetzt freue ich mich über mein exzellentes Zeitmanagement oder unser exzellentes Zeitmanagement. Wir haben noch einen Gast. Das ist Sebastian Schulz-Stübner. Er wird gleich selber sagen, wer er ist. Aber er ist ziemlich schlau. Also ich weiß, ich kann das beurteilen, weil ich meine AWS-Kurse bei ihm gemacht habe. War ziemlich gut. Ich habe alles vergessen, also natürlich.
Ja, da gibt es jetzt Codewörter zur Wiederholung. Oh.
Und willst du selber einmal sagen, kurz, wer du bist, wo du herkommst?
Mein Name ist Sebastian, ich komme aus Freiburg vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene. Von Hause aus bin ich auch Anästhesist, Intensivmediziner, dann im zweiten Leben halt noch Hygieniker geworden. Und das ist dann jetzt sozusagen der Schwerpunkt der Tätigkeit geworden. Und das Mutterfach ist ein wenig in die Nebentätigkeit zurückgetreten. Aber in der Intensivmedizin trifft sich das alles dann wieder ganz gut, gerade wenn es um Antibiotikagebrauch geht, Stichwort ABS. Aber was wir vielleicht gleich ja auch bei unserem Schwerpunktthema ein bisschen diskutieren werden, die Frage der Diagnostik, der mikrobiologischen Diagnostik, also das neue Schlagwort Diagnostic Stewardship. Und Sie alle kennen so den berühmten Spruch, wer viel misst, misst viel Mist. Und den wollen wir ein bisschen reduzieren.
Genau. Und man sieht schon hier sicherheitshalber mit Rechtschreibfehler.
Habe ich gemacht.
So, aber es geht um Clostridieninfektionen auf der Intensivstation. Und wir alle kennen diesen einen Patienten. Wir kommen morgens in die Visite. Man selber ist noch aus dem Nachtdienst ziemlich schlaftrunken und soll jetzt irgendwie da allen was erzählen, Tom. weiß genau, wovon ich rede. Also Riesentross und dann ja, erzählt man da groß, ja, was weiß ich, ja, seit 6 Tagen 78-jähriger Patient hier auf der Intensivstation, ist mit Pneumonie da, invasiv beatmet, hat ein fulminantes ARDS. Aktuell läuft seit der Krankenhausaufnahme die antiinfektive Therapie mit Piperacillin, Tazobactam und es ist eigentlich alles gut. Katecholamine können wir runterstellen.
Und die Schwester sagt, er hat Durchfälle und es riecht nach Clostridien.
Genau.
Und
dann sagt die Schwester, Moment, ich wollte noch was sagen. Genau. Also irgendwie ist da alles suboptimal und das sieht auch so, ah Johannes, das sieht so eklig aus. Hast du das eigentlich mal gesehen? Und sie weiß genau, dass du es nicht gesehen hast, weil du natürlich irgendwie zwischendurch mal den Kopf auf den Schreibtisch gelegt hast, ehrlicherweise. Ja, kommt immer doof, kommt immer wieder vor und ich war, muss ich auch zugeben, irgendwann davon so genervt, dass immer alle Durchfälle hatten, dass ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann als erstes stellt sich ja immer die Frage, isolieren wir jetzt diesen Patienten? Ja oder nein? Schwester Hildegard hat natürlich schon mal vorgegriffen, hat schon den ISO-Wagen sicherheitshalber vors Zimmer gerollt, ne, und hat schon alles aufgesetzt. Aber Sebastian, was würdest du sagen?
Ja, fangen wir vielleicht nochmal gerade bei der Frage an, hat der denn jetzt Durchfall oder nicht? Weil ich glaube, das ist bei den Intensivpatienten ja häufig das Hauptproblem, also diesen Stuhl sozusagen zu beurteilen. Und wenn man dann so in die Leitlinie, was ist infektiöse Diarrhoe, guckt, da steht dann so schön drin, mehr als 3-mal täglich Konsistenz anschauen. Das passt natürlich für unsere Intensivpatienten mit Sondenkost und Ähnlichem meistens nicht. Ja, so schön fest geformt, wie man uns das erwartet, ist das ja da eher selten.
Das war auch immer meine Ausrede, ich sage, das ist die Sondenkost.
Das ist es ja auch meistens, muss man auch dazu sagen. Wenn man undifferenziert dann Stuhl nimmt und einschickt, da gibt es eine schöne Studie von den Hamburgern, die haben dann fast 11.000 solcher Stuhlproben angeguckt und da kam dann nur bei Vieren was raus. Ja, also sprich, das kann man eigentlich vergessen. Also Screening im Sinne von angucken ist schon ganz gut und riechen ist auch gut. Also die Pflege hat recht. Ja, wenn sie schon sagt, das riecht wie Clostridius, das ist tatsächlich jetzt zwar empirisch, aber funktioniert. Es gibt tatsächlich Spürhunde, die können das dann mit einer Sensitivität von 92% fast genauso gut wie die PCR-Diagnostik. Kriegst
du einen Labrador auf die
Intensivstation? Also, Tier hat hier eine neue Anwendung, der Schnüffelhund. Aber den haben wir nicht. Aber wenn die Pflege schon sagt, es riecht komisch und sieht so komisch aus, wenn die das ein paar Mal gesehen haben, das ist dann meistens auch so. Also sprich, den würde ich schon mal eher ein bisschen separieren. Jetzt ist die Frage Isolierung. Was verstehen wir darunter? Wir haben ja 2 Möglichkeiten. Wir wollen ja nicht den Patienten isolieren, sondern den Erreger. Hier ist es jetzt Durchfall. Das ist ein überschaubares Streupotenzial. ja, mal mehr, mal weniger. Aber im Gegensatz zu dem, was einem schwallartig entgegenfliegt oder eben in die Gegend gehustet wird, geht's noch. Das heißt, mit Bettplatzmaßnahmen kann man ja schon mal einiges reißen. Und da sollte unsere Basishygiene, die ja auch entsprechende Schutzausrüstung vorsieht, wenn wir mit potenziell infektiösem Material in Kontakt kommen, ja schon mal für den Regelfall ganz gut funktionieren. Die Intensivstation, häufig als Risikobereich gewertet, ist aus meinem Geschmack an der Stelle eher gar nicht so der Risikobereich, weil der Patient liegt und ist selten mobil und geht nicht auf den Ort, wo er sich mit anderen Patienten auf Normalstation trifft, nämlich dem Klo. Ja, also da haben wir nämlich das Badezimmer mit gemeinsamer Toilette. 2-Bettzimmer geht noch, 4-Bettzimmer habe ich schon einen guten Austausch. Ne? Also da eher etwas schneller isolieren. Auf der Intensivstation könnten wir uns schon in vielen Fällen erlauben, mal auf das Ergebnis der Diagnostik zu warten. Das Einzelzimmer hilft uns halt bei der Durchführung der Maßnahmen, aber entscheidend ist das, was wir am Patienten machen.
Okay, also jetzt wir brauchen also den ISO-Wagen jetzt nicht direkt da und müssen noch nicht den Ebola-Schutzanzug anziehen.
Genau.
So, okay, also das kann man so ein bisschen relativieren quasi. Aber du hast gerade Diagnostik angesprochen. Welche Diagnostik sollen wir überhaupt machen? Kriegt jeder Durchfall Stuhlproben? Also ich habe schon erlebt, da wurden tatsächlich innerhalb von 24 Stunden 15 Stuhlproben eingeschickt. Das mal viel hilft viel. Es ist ja so eine Grundregel in der Medizin, ne? Aber da ist das da auch so. Jetzt ist ja ganz neu auch, beschäftige ich mich jetzt gerade in der Notaufnahme mit, so Point-of-Care-Testing. Gibt es jetzt auch gastrointestinale Panel. In einer Stunde weiß ich 100 Durchfallerreger, ob der Patient die hat oder nicht. Kannst du dazu vielleicht auch kurz was sagen? Aber fangen wir erstmal einfach an. Welche Diagnostik?
Bleiben wir mal jetzt bei unserer Verdachtsdiagnose Clostridioides difficile. Da wird es relativ einfach. Wir haben gestuftes Vorgehen. Es gibt sozusagen einen Suchtest auf Clostridien. Das ist der GLDH-Test, Glutamat-Dehydrogenase. Der ist für alle Clostridien. Also der sagt uns eigentlich, sind Clostridien da oder nicht. Und insofern hilft er uns. Sind keine Clostridien da, kann es auch kein Toxinbildner sein, dann sind wir an der Stelle fertig. Und der ist so sensitiv, das ist ein großer Vorteil, dass man eigentlich sagen kann, einmal reicht. Ja, GLDH negativ, dann hat der jetzt zumindest in dem Moment keine relevante Ausscheidung von Clostridioides. Problem ist wie immer, es setzt voraus, dass es im Braunen war. Ja, also das Material muss natürlich Stuhl gewesen sein, wenn dann irgendwelche Abstriche gemacht werden, auch wenn sie als Rektalabstrich an den Mikrobiologen geschickt werden, aber es war dann doch nur ein Perinealabstrich, dann können wir zwar MRSA und MRGN vielleicht nachweisen, aber da ist der GLDH-Test dann eben nicht effektiv. Das heißt, wir brauchen vernünftiges Material, aber wenn wir das haben, wie in diesem Beispiel, dann haben wir hier schon mal die erste Aussage. Ist der positiv, heißt das immer noch nicht, dass er CDI hat. Jetzt kommt sozusagen das sogenannte Reflex-Testing, das macht das Labor das dann auch von selbst. Ja, braucht man in der Regel nicht irgendwie zusätzlich noch markieren. Ist der positiv, testen die jetzt gezielt aufs Toxin. Und das machen wir heute mit der PCR. Und damit sind auch die drei Stuhlproben, die man von früher vielleicht noch kennt, eigentlich out. Ja, weil wir sagen können, wenn Toxin da PCR findet, auch immer mit der Einschränkung, ne, muss entsprechend gutes Material gewesen sein. Und das wäre dann auch die Indikation zu sagen, wenn ich da Zweifel habe, die Klinik ist sehr hochverdächtig, der Test ist vielleicht doch falsch negativ, dann lieber nochmal Material, von dem ich wirklich auch geguckt habe, ja, einschicken und es wiederholen. Aber im Regelfall können wir mit diesen beiden Tests eigentlich relativ sicher sagen, CDI ja oder nein.
Okay, also jeder Durchfall einmal einschicken.
Naja, jeder vielleicht auch nicht. Ja, also wenn es wirklich blande aussieht, dem Patienten es auch sonst einigermaßen gut geht, also der Sondenkostverdacht, sage ich mal, klinisch 90% ist, dann kann man auch mal aggressiv zuwarten und erstmal nichts machen. Vielleicht auch noch mal gucken, ob man die Laktulose absetzen kann, die Patienten auch bekommen. Ja, also gar nicht so selten. Ja, man kriegt,
oder das Opiat hochdrehen, ne?
also erstmal nach dem ganzen anderen schauen und dann erst den Mikrobiologen behelligen, wenn man wirklich einen klinischen Verdacht auf eine infektiöse Diarrhoe hat. Eine Sache, die man vielleicht erwähnen muss, lebensmittelassoziierte Ausbrüche oder sowas spielt auf der Intensivstation angesichts der Ernährung weniger eine Rolle, aber wir müssen natürlich schon mal dran denken, Chargenkontaminationen bei Sondenkost kann passieren, wenn die Leute halt selber essen und sie haben insgesamt im Haus plötzlich irgendwo massenhaft Durchfallerkrankung, Personal und Patienten, ja, kann es natürlich schon auch mal von der Küche kommen. Und dann muss ich natürlich auch mal gezielt nach dem gucken, was übliche Durchfallerreger sind. Dann kann es halt auch im exotischen Fall mal die Salmonelle, die Shigelle oder der toxinbildende E. coli sein. Ist aber bei unserem hier skizzierten Klientel eher die Ausnahme.
Und was ist mit jetzt diesen neuen PCR-Geräten für die Notaufnahme? Was hältst du davon? Sind die gut?
Ja, in der Notaufnahme ist die Frage schon wieder anders, ne? Denn da kommen ja jetzt die Patienten, die irgendwo draußen was erworben haben. Mal die Dönerbude oder vielleicht auch die Auslandsanamnese. Und dann müssen wir natürlich schon ganz anders denken. Da können solche Multiplex-PCR-Panels helfen, um das entsprechend schneller abzufrühstücken, sage ich jetzt mal. Muss man natürlich ein bisschen Kosten-Nutzen-Aufwand sehen. Ja, also jeder, der kommt jetzt mit dem Multiplex, das würde ich nicht machen. Bei den allermeisten haben wir ja auch keine therapeutische Konsequenz, muss man auch sagen. Dann hat das Kind zwar einen Namen, wenn es so Richtung Ausbruch geht, ne, alle von der gleichen Pizzeria, klar, dann will ich es auch wieder wissen. Aber ich würde es schon vom klinischen Schweregrad abhängig machen. Und da gilt halt eigentlich nur die, die irgendwelche Red Flags haben. Das ist der blutige Urin, das sind begleitende schwere Infektionszeichen. Die brauchen eigentlich eine mikrobiologische Diagnostik. Und trotz aller PCR würde man natürlich die Kultur immer noch machen, weil die gibt uns hinterher die Resistenztestung, die wir gegebenenfalls für die Therapie brauchen.
Okay, spannend. Kommen wir zurück zu Clostridien und versus andere Erreger, muss man sagen. Und vor allen Dingen auch versus Antibiotika-assoziierte Diarrhoen. Unter welchen Antibiotika trifft denn überhaupt häufig Clostridien difficile auf?
Es kann unter allen passieren, das muss man ehrlich sagen. Die frühen Assoziationsstudien haben die Gruppe der Chinolone und auch der Tetracyclin und hier das Clindamycin mit höheren Assoziationsraten angegeben. Das ist auch das, was wir insgesamt schon noch so sagen. Und in der Regel, wenn Einrichtungen oder Stationen ein Clostridienproblem haben und man guckt dann nach den Antibiotika-Verschreibungen, dann stellt man meistens auch fest, dass die relativ viel Chinolon einsetzen. Und wenn man das entsprechend zurücknimmt, dann wird es auch meistens mit dem Clostridien besser. Also solche Interventionsstudien gibt es auch eine Reihe, die das zeigen. Und es zeigt auch ein bisschen die klinische Erfahrung. Also insofern würde ich sagen, ja, die sind schon überproportional gesellschaftet. Aber es kann auch tatsächlich mal sogar die Single-Dose-Antibiotika-Prophylaxe im OP gewesen sein, mit dem Cephalosporin. Es kann auch unser Piptazo sein. Also kein Antibiotikum ist davor. Auch die
Enema. Also alle.
Ja, alle können es machen. Sogar das Vancomycin was man zur Therapie einsetzt, kann es in der IV-Gabe tatsächlich auch machen.
Okay, gut. Und es gibt ja auch immer dieses, ja, der Durchfall kommt von Antibiotika, aber es sind keine Clostridien. Das sind dann andere Keime, die sich da irgendwie überwuchern und...
Genau, es ist eigentlich die Veränderung des Darmmikrobioms oder wenn man es ganz streng nimmt, der Mikrobiota, also in dem Falle der bakteriellen Flora. Und diese Veränderung führt dann häufig dazu, dass mehr Wasser freigesetzt wird. Also am Ende ist ja dann Wasser das, was den Stuhl flüssig macht. Und das ist nicht unbedingt jetzt ein Erreger wie bei Clostridien, der das Toxin bildet und dann wirklich spezifische Schädigung macht, sondern eher dieses Ungleichgewicht. Theoretisch wäre es natürlich schon denkbar, wenn jetzt einer noch eine Besiedlung aus dem Urlaub von vor x Jahren hatte, ja, dass die dann im Rahmen eines solchen Geschehens auch nochmal relevant wird. Es gibt so Salmonellenpersister, wo die quasi im Darm überwintert irgendwo noch in ein paar Zellen sind und dann fröhliche Urstände feiern. Das wären aber die Zebras, muss man sagen. Mehr für Dr. House als für uns.
Also für mich dann. Ja.
Okay. Ja, also Obscurobacter ist
die erste. Ja, okay, gut. Jetzt ist dann ja immer die Frage, was machen wir denn, bis wir das Ergebnis haben? Wir haben gerade schon über Multiplex-PCRs gesprochen, die gibt es ja extrem schnell, aber die gibt es ja bei Weitem nicht in jedem Haus. Also wenn man jetzt in seinem kleinen Wald- und Wiesenkrankenhaus ist, kommt das ja durchaus vor, dass man die Diagnostik erstmal wegschickt. Kommt da irgendwie der Laborfahrer an, ne? Der fährt erstmal 3 Stunden noch über irgendwelche Dörfer und in 3 Tage später kriegt man per Fax ein Ergebnis oder auch nicht, weil das gerade beim Chefarztsekretariat abgeschlossen da landet und dann kommt es erst am nächsten Morgen, also man hat eher oft eine Verzögerung. Was macht man bis dahin, was dir die Therapie angeht? Antibiotika absetzen und beten, oder?
Ja, also erstmal das Taxi besser organisieren, mit dem Mikrobiologen sprechen, dass der auch anruft. Also an den 3 Tagen kann man was machen. Die sind sicherlich falsch, würde ich jetzt sagen. Also eine Clostridioides-Diagnostik auch im Einsendelabor, die sollte nach 24 Stunden vorliegen. Ja, also ansonsten haben wir was zu tun beim ABS. Und die Frage, empirisch sozusagen, Therapien richtet sich letztlich wie immer danach, wie krank ist der Patient. Ja, also ist das was, es ist in der Differentialdiagnose, der ist aber nicht schwer krank, hat vielleicht ein bisschen CRP-Erhöhung oder ein bisschen Fieber, was aber auch noch 10 andere Ursachen haben könnte, dann kann man hier sicher mit einer spezifischen Therapie abwarten, bis das Ergebnis vorliegt. Je schwerer krank er ist, desto aggressiver würde ich natürlich schon bei hochgradigen klinischen Verdacht empirisch therapieren. Und die empirische Therapie wäre dann Fidaxomicin oder Vancomycin. Die Leitlinie, die deutsche Leitlinie hat das jetzt sozusagen als oder im ersten Satz geschrieben und uns im zweiten Satz gesagt, naja, bei hohem Rezidivrisiko Fidaxomicin bevorzugen. Das mit dem hohen Rezidivrisiko, das sind die älteren Patienten, das sind die, die sozusagen durch Frailty auffallen. Unsere Dame könnte schon so in diese Richtung auch Frailty ja gehen. Älter war sie auf alle Fälle. Also, ne, das wäre jetzt schon ein Fall für Fidaxomicin. Und wenn sie dann so richtig schwer krank sind, also Richtung septischen Schock auch gehen, dann würde ich schon auch eine IV-Therapie dazu tun. Ansonsten ist es ja eine enterale Gabe. Also das Vancomycin und das Fidaxomicin muss sozusagen an die Zotten von innen. Es wird schlecht resorbiert. Das ist auch der Vorteil. Bleibt also sozusagen im Darm. Aber umgekehrt kommt es aus der Blutbahn nicht gescheit zum Darm oder zu den Zotten, wo es wirken soll. Metronidazol kann man IV dazugeben oder Tigecyclin bei einem lebensbedrohlichen Krankheitsbild, dass man sozusagen dann von 2 Seiten schießt. Da gibt die Leitlinie nicht allzu viel zuher, wird erwähnt, ist aber so das, was dann häufig gemacht wird. Und wir haben als Ultima Ratio meine Lieblingstherapie, die fäkale Mikrobiota-Therapie, landläufig dann auch gerne mal Stuhltransplantation genannt. Das ist sozusagen die schnelle Wiederherstellung eines in Anführungszeichen gesunden Mikrobioms, sprich des Donors. Wenn man jetzt prägescreente Donorstühle hat aus einer Stuhlbank, das ist relativ einfach, wenn man das im unreinen Arbeitsraum vom Verwandtenspender selbst mixen muss, ist A, ein bisschen eklig und dauert halt ein bisschen länger. Und in der Notsituation haben wir natürlich nicht die Möglichkeit der umfassenden Stuhldiagnostik, die wir eigentlich für die Donorspender halt haben wollten.
Genau, das ist ganz spannend. Ich war letztens, habe ich mich auf ein Internisten-Update verirrt und die haben genau über Stuhltransplantation gesprochen, sehr ausgiebig. Fand ich toll. aber die haben gesagt, es gibt kaum noch Spender.
Ja, also die Corona-Pandemie hat das ein bisschen beendet, muss man sagen, weil während der Corona-Pandemie durften diese Stuhlspenden sozusagen nicht durchgeführt werden, weil wir auch nicht genau wussten, wie soll man den Stuhl sozusagen auf Corona screenen. Das wäre ja theoretisch über einen Stuhl auch übertragbar gewesen. Diese Restriktionen sind inzwischen aufgehoben, also man kann das wieder machen. Das heißt, das Ganze erweckt wieder neu zum Leben, sage ich mal. Wie gesagt, das Karolinska-Institut, ich glaube die Universität in Birmingham, die verschicken es auch europaweit. 24-Stunden-Service ist ein bisschen teuer, aber wäre eine Option. Also Deutschland kommt jetzt
wieder was. Das gibt es auch in Kapselform,
das gibt's inzwischen.
Und die haben gesagt, das macht ekelhaftes Aufstoßen.
Ja, also man kann sich das ja lebhaft vorstellen. Ja,
das sind die Dinge, die ich mir aus dem Vortrag gemerkt habe.
Ist das auch beim kritisch Kranken eine Option?
Also wir haben eine kleine Serie mal publiziert, wo wir es als Ultima Ratio bei schwerem septischen Schockkrankheitsbild tatsächlich gemacht haben. Da hat es in 4 von 5 Fällen funktioniert. Der eine ist verstorben, bevor das Präparat fertig war. Also die Antwort ist ja, wenn man jetzt wirklich völlig mit dem Rücken an der Wand steht, weil natürlich die Antibiotikatherapie braucht halt einfach ein bisschen länger. Kann man sich's überlegen. Ist aber, wie gesagt, Ultima Ratio mit viel Eintrag in der Patientenakte.
Haben wir die neuen Therapieoptionen schon abgefrühstückt. Ja, wie ist denn eigentlich die Mortalität vom schweren septischen Verlauf bei C. diff-Infektion?
Ja, also sie wird teilweise bis 25% angegeben. Man findet dann häufig eine starke Altersabhängigkeit und natürlich auch von den Komorbiditäten. Und wie bei vielen anderen dieser Infektionserkrankungen auf der Intensivstation ist natürlich immer die große Frage, stirbt der jetzt an CDI oder mit der CDI? Ne? Also es ist dann mitunter natürlich sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn er jetzt toxisches Megakolon hat, Perforationen, dann ist es ziemlich eindeutig, auch der CDI sozusagen an der ersten Stelle im Totenschein zuzuordnen. Sonst steht es dann meistens irgendwo unter beitragende Ursachen. Klammer auf, meldepflichtig ist es trotzdem nicht. Also auch das Beitragen zum Tod innerhalb von 30 Tagen wäre Definition eines schweren Verlaufs für die Meldepflicht. Und der Punkt mit den neuen Therapieoptionen, was gibt es vielleicht sonst noch? Es gibt einen spezifischen Antikörper.
Das ist die Werbung immer, ne?
Genau.
Auf den Zeitschriften vorne.
Das kann man sich beim fulminant schweren Verlauf sicherlich auch überlegen. Datenlage dafür ist nicht besonders gut. Hauptindikation ist das Rezidiv. Und da hat man gute Daten, dass das dann funktioniert.
Wie heißt der Antikörper?
Bezlotuxumab.
Also MAP. Nennen wir ihn MAP. Okay, jetzt, wie lange Isolation? Das ist ja immer so ein Thema. Isobetten sind überall knapp, in jedem Krankenhaus. Patient muss nicht mehr eigentlich, ist nicht mehr intensivpflichtig. Jetzt soll er auf die Normalstation, da gibt es aber kein Bett. Das heißt, er muss auf diesem Intensivbett bleiben bis ans 3-negative Proben?
Nee, also keine Kontrollproben machen, ja, weil dieser Toxin-Nachweis, der bleibt längere Zeit positiv. Das heißt, das sagt uns eigentlich nichts. Das sagt uns auch nichts übers Therapieansprechen. Und wir können es auch nicht für die Bestimmung der Dauer der Isolation verwenden, im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Erregern, wo wir das kennen, ne? Irgendwelche Nasenabstriche auf MRSA oder sowas. Also hier keine Mikrobiologie. Das Ganze geht sehr pragmatisch rein nach Klinik und rein nach Zeitschema. Mehr als 2 Tage symptomfrei oder eben deutlicher Rückgang auf das, wie immer der Stuhl vorher war, sage ich mal bei den Intensivpatienten vorsichtig. Ja? Also back to where it started. Ja? Und dann 2 Tage und dann können die Isolierungsmaßnahmen oder die besonderen Hygienemaßnahmen aufgehoben werden.
Okay. Und wir haben vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Ich würde das gerne aber nochmal rausstellen. Antibiotikatherapie, Patient schwer krank, hat jetzt Piptaz. Sollten wir es... Also das abzusetzen ist ja vielleicht nicht die allerbeste Idee, sage ich jetzt mal. Umstellen auf ein anderes Antibiotikum und hoffen, dass es sich dann, dass das irgendwas unterstützt oder ändert das nichts?
Also wenn möglich absetzen, ne, das steht immer oben drüber. Das ist so wie Ruhe bewahren beim Algorithmus. Ja.
Allergen entfernen.
Ne, muss man halt von der klinischen Situation abhängig machen. Hier unsere Patientin, ne, das war ja, glaube ich, eine Beatmungspneumonie oder irgendwas. Da hat sie schon 7 Tage was gehabt. Das hätte man vielleicht sowieso gerade absetzen können. Also da passt es jetzt ganz schön. Ja. Da würde ich mich vom Piptaz vielleicht verabschieden. Wenn das jetzt eine Indikation ist, die noch mit diesem Antibiotika behandelt werden muss, dann wird es natürlich weitergegeben.
Also nicht chirurgisch intensiv, wir machen die 10 Tage schon voll.
Ja, da könnte man dann mal hier dran schrauben. Also indizierte Antibiose läuft weiter und eine Umstellung
bringt dann eigentlich nicht wirklich was. Ja, weil ist der Mikrobiomschaden ja sozusagen schon gesetzt. Ja, und das wird jetzt durch ein anderes Antibiotikum auch nicht unbedingt besser. Also ich würde jetzt auch nicht zwingend das Chinolon absetzen.
Okay.
Ja, wenn ich eine gute Indikation dafür hatte, vielleicht auch da die intrazelluläre Wirksamkeit brauchte oder sowas, atypische Erreger, was auch immer, dann spricht eigentlich jetzt nichts zwingend dafür, das umzusetzen.
Okay, ich habe noch eine wichtige Frage. Ist immer so ein Ding, also ich mache immer Werbung für 3 Paar Blutkulturen. Gibt so einen Sechserträger jetzt aus Greifswald, ich weiß nicht, ob du den kennst. So sechs,
wieso sechs, vier, ne?
Sixpack, ja. Genau, ja, Selbstkampagne. Deine Einschätzung dazu, 3 Paar ja. Oder 2 Paar Blutkulturen?
Also ich mache auch immer Werbung für das Sixpack, nicht? Oder für die 3 Paare. Der Grund ist relativ einfach, die Leitlinien sagen immer mindestens 2, das stimmt, mindestens. Also drunter ist ganz doof, 2 ist schon recht gut, sind ältere Arbeiten, die so Sensitivitätsanalysen und mathematische Modelle dann gemacht haben. Also wie viel bringt dann mehr Volumen? Letztlich geht's nur ums Volumen. Und da bin ich dann also mit 2 schon relativ gut, so über 80%. Und mit dem dritten Pärchen komme ich dann etwas über 90%. Und diese 10% Unterschied würde ich halt schon noch mitnehmen, gerade beim kritisch Kranken. Danach gilt dann nicht mehr viel, hilft viel. Ja, also noch mehr bringt dann nichts. Also ab da haben wir sozusagen eine Sättigung erreicht und dann sind wir im Patient Blood Management. Aber die 20 Milliliter würde ich mir in der Initialphase gönnen. Gerade bei den lebensbedrohlichen Krankheitsbildern. Und die kann man dann auch auf einen Schlag aus dem gleichen Zugang, was man gerade hat, abnehmen. Das ist nämlich meistens die Frage, die danach kommt. Also muss ich jetzt an 3 verschiedenen Stellen? Nee, Sie müssen die Fläschchen gescheit voll machen, ja, und zwar auch richtig füllen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Der moderne Blutkulturautomat quäkt auch, wenn er das nicht mag. Das ist übrigens ein ganz guter Qualitätsindikator, kann man mal abfragen vom Labor, ja, wo bin ich da, wie oft
alarmiert
ist das gut oder schlecht, ja, und wenn da dauernd irgendwie Abweichungen kommen, dann muss man das mit dem Befüllen nochmal üben. Also das ist das Wichtige dabei und dann eben die 3 machen.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, also außer Füllvolumen bei den pädiatrischen Flaschen, kann ich die pädiatrischen Flaschen auch für Erwachsene nehmen und sagen, dann brauche ich weniger Blut?
Das funktioniert nicht ganz so gut. Also theoretisch kann ich die im Sinne des Blutsparens zwar, ne, wäre ja jetzt die Idee, dass man weniger
braucht. Ja, oder braucht. So schlechte Venenverhältnisse und dann sagen alle, oh ey, Johannes, nee, guck dir das mal an. Also da kriege ich vielleicht 5 Milliliter.
Die sind halt schon ein bisschen sozusagen anders kalibriert und die Mengen der Erreger pro Milliliter Blut bei den Kindern sind dann halt auch ein bisschen anders als bei den Erwachsenen. Also man soll schon die für die jeweilige Altersgruppe nehmen, macht das Resultat besser. Vielleicht noch einen Sonderfall, wo man dann doch auch mal noch eine Blutkultur mehr sogar bräuchte. Das sind so die Patienten, zum Beispiel Endokarditis oder auch so unklar rezidivierendes Fieber. Ja, undulierend immer abends oder über den Tag verteilt.
Man
weiß es nicht so genau. Ne? Und dann nimmt man halt einfach nach Zeitschema ab. Und zwar nicht irgendwie auf Fieberanstiege warten, weil das ist eh zu spät, wissen wir inzwischen. Ja, also der Fieberanstieg kommt nach der Hochphase der Bakteriämie. Also können wir gleich entweder alles auf einmal oder dann eben nach Zeitschema. Dann habe ich die besten Chancen, vielleicht so einen Erreger, der immer mal wieder irgendwo einschwemmt, zu erwischen.
Wie wäre das Zeitschema?
Ja, also ich mache mal so alle 6 Stunden einmal über den Tag verteilt, dann hat man eine gute Chance, dass man was findet, gerade bei der Endokarditis lenta. Aber auch so ein Typhus oder sowas, ne, wird man dann erwischen.
Und es gibt ja immer noch mehr Mythen, die immer, das kommt mir jetzt so, wenn ich hier so, wenn ich dich da habe quasi. Es gibt ja immer dieses Jahr, wir setzen jetzt mal Antibiose ab oder Antiinfektiva und dann machen wir 24 Stunden später eine Blutkultur. Gibt es dafür Evidenz?
Ja, die Grundidee ist gut. Also der Antibiotic Holiday hat was für sich, gerade wie ich schon ein bisschen länger gegeben habe. Es ist nicht so wirklich besser geworden oder es ist wieder Fieber dabei. Dann ist es entweder was Neues, ich habe das Alte noch nicht erwischt oder es ist vielleicht die Substanz selbst, also Stichwort Drugfieber. Nicht? Manchmal ist ja auch alles gut, wenn es Meropenem ab ist und dann ist aus Fieber weg. Aber die Frage mit der Blutkultur und dem Timing, die ist natürlich halbwertszeitabhängig. Das heißt, du sollst schon vorher gucken, was für ein Antibiotikum hatte ich denn und wie schnell ist es weg. Ja, wenn es Vancomycin war, da werde ich mit meiner Blutkultur am nächsten Morgen nicht wirklich glücklich. Ja, also bei der Halbwertszeit brauche ich dann vielleicht schon mal 2 Tage, besser 3 Tage, um dann eine bessere Ausbeute zu haben. Bei dem, was so im Bereich von 3-4 Stunden Halbwertszeiten liegt, ne, da wäre man dann ganz gut mit dem nächsten Morgen und dann halt einmal rund die Foki sich anschauen. Das ist sicherlich eine gute Idee.
Ja, sehr cool, dass du uns da so zusammengefasst hast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich versuche nochmal so ein bisschen die Top 3 zusammenzufassen von dem Ganzen. Also ich habe mitgenommen, man muss am Durchfall riechen. Und wenn die Schwester sagt, es riecht komisch, dann sollte man Stuhlproben machen. Nicht immer das undifferenziert machen. Eine reicht, habe ich mitgenommen. Und ihr testet das relativ schnell, ob das Toxin drin ist oder nicht. Und dann wird weitergeschaut. Isolation, 2 Tage, keine Symptome oder back to basics sozusagen, also wie es vorher war. Und ansonsten ist C. diff gar nicht so schlimm, wie wir immer alle denken, oder?
Man kann
mit, und drei Paar
man kann mit umgehen.
Und drei Fidaxomycin. Und Fidaxomycin, wenn es, genau.
Bei hohem Rezidivrisiko und Frailty, genau. Ältere Patienten.
Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir haben noch
viel Erfolg für die weiteren Podcasts.
Ich wollte gerade schon sagen, wir haben den Eingangsapplaus verpasst, deswegen wollte ich eigentlich doppelt applaudieren sozusagen und noch kräftiger, aber ihr habt das schon super gemacht. Perfekt.
Und wir haben auch noch ein Codewort.
Natürlich.
Natürlich heißt es Stuhlkultur.
Ja, wir hatten überlegt, ob wir noch Stuhltransplantation machen, Johannes, weil das uns gerade hier so kam. Aber jetzt hast du da schon vorgegriffen.
Es tut mir leid.
Ja. Stuhlkultur.
Also es bleibt bei Stuhlkultur.
So, und dann eine neue Kategorie in unserem Podcast, die wir vorstellen wollen. Wir wollen ein bisschen mehr Fehlerkultur machen. Wir glauben nämlich, dass in allen Bereichen der Medizin Fehlerkultur völlig unterrepräsentiert ist. Und deswegen haben wir den Bereich Mein Lieblingsfehler, wo wir Fehler von euch besprechen wollen. Also wenn ihr Fehler habt, die sagt, die können wir vermeiden, indem wir drüber sprechen, dann schickt uns die. Wir stellen die vor, anonymisiert oder mit eurem Namen, wie ihr das haben wollt. Und wir freuen uns auf eure Zuschriften. Johannes, du hast einen Fehler mitgebracht.
Ja, ich habe einen Fehler mitgebracht. Bin jetzt ja neu in einem relativ fehlerträchtigen Bereich, und also in der Notaufnahme, und sitze vor allen Dingen am Schreibtisch, sehr zu meinem Bedauern, und kam von meinem Büro vor die Tür, und vor mir stand die Schichtleitung der Pflege zusammen mit einer Unfallchirurgin. Sag, ja, wir wollten zu dir. Und dahinter stand eine Patientin, und ich habe an denen vorbeigeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, diese Frau ist gleich tot. Also es ist sicher, dass, also das Erste, was ich gesagt habe, ist...
Looks like erstmal, shit positiv.
Ja, also looks like shit positiv hoch 75. Die müssen wir erstmal hinsetzen. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Darauf fing die an zu diskutieren, dass sie gerne jetzt nach Hause gehen möchte. Egal, das haben wir dann irgendwie abgebogen. Und die war blass, die war kaltschweißig, die hatte wirklich Schweißperlen auf der Stirn. Und das Schlimmste war an dem Ganzen, war, die war halt saujung. Die war Anfang 20 und das passte alles irgendwie nicht zusammen. Die hatte eine Armfrequenz von 50 und ich habe gedacht, also in dem Moment hatte ich mich eigentlich in meinem Kopf schon auf die Diagnose. Lungenembolie hatte ich mich schon mit mir geeinigt. Also es war schon klar. Dann habe ich beim Radiologen angerufen. Also wir brauchen sofort ein CT. Wir brauchen Pulmonary Embolism Resuscitation Team. Da habe ich schon alle akquiriert, die Kardiologen, dass sie standen mit ihrem Katheter quasi schon steril am Tisch. Und dann habe ich natürlich noch ein EKG gemacht. Wurde mir präsentiert von der PJ-Studentin. Mensch, sagt sie, S1Q3-Typ wie aus dem Lehrbuch. Ich gucke da drauf, ja, S1Q3-Typ passt. Echo gemacht, Rechtsherzbelastung. Top. Ich habe echt bei den Kardiologen angefangen, ich wette meinen Arsch, dass die eine fulminante LAE hat. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe kein Heparin gegeben, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich doch noch aufs CT warten, wer weiß, was es ist. Das war Gott sei Dank, das habe ich nicht getan. So, dann kam irgendwann das CT, da musste ich natürlich 5-mal anrufen, wie das mit Radiologen häufiger so ist, bis sie dann endlich den Weg gefunden hatten, weil die versuchen ja immer rauszuzögern, dass das TSH dann da ist. Und dann, ach, Anamnese habe ich auch noch gemacht, ganz gezielt natürlich.
Tatsächlich.
Rauchen Sie? Ja. Nehmen Sie die Pille? Ja. So, was ist denn überhaupt, ja, weshalb kommt das? War auch spannend. Warum kam sie eigentlich? Sie hatte eine Einweisung von ihrem Suchtmediziner, weil sie war in einem Polamidon-Substitutionsprogramm mit Verdacht auf Schulterluxation rechts, weil sie pleuritische Schmerzen am rechten Thorax seit dem Vorabend verspürt hat. So, das war die Einweisungsdiagnose. Deshalb war auch die Unfallchirurgin mit im Boot, die diese Patientin sozusagen primär gesehen hat. Gut, dann sind wir ins CT. Erwartungsfreudig stehe ich hinter dem, ja, Radiologen oder hinter der MTA und warte nur darauf, dass mein Verdacht bestätigt wird. Und dann läuft das CT so durch und dann sehe ich so eine Trachea und eine obere Hohlvene, die nach links verschoben ist. Dann sehe ich ganz viel schwarz und dann unten im Thorax auf einmal ein Flüssigkeitsverhalt riesig. So, dachte ich, also ich habe ja schon mal eine LAE gesehen, das ist es nicht. So, und dann war nur noch die Frage, was ist es jetzt? Also es ist, war ein Riesenpneu, es war ein Riesen-MPM am Ende darunter, es waren 2 Liter Eiter. Die Frage war erst noch, ist das Blut oder ist das nicht Blut, weil der HB war auch irgendwie nur 8, Knick in der BGA. Na, wir hatten ja keine Wahl, wir mussten das ja drainieren. Die Genese ist letztlich unklar. Es kam dann irgendwie raus, dass die Patientin noch bei einem Orthopäden auch schon mal vor 2-3 Wochen war, weil sie schon mal irgendwie so Beschwerden hatte. Der hat gesagt, naja, kommt bestimmt vom Rücken, sie sind ja auch ein bisschen kräftiger, Schmerzen haben sie sowieso. Und ja, am Ende war es von mir ein klassischer Fixierungsfehler. Ich mache eigentlich immer eine Thoraxsonographie bei unklarer Dyspnoe. Haben Dan und ich gerade einen Artikel drüber geschrieben, dass wir das immer machen. Und da war ich so darauf geprimed, das sah so nach LAE aus, das EKG hat gepasst, das Echo hat am Ende gepasst. Und warum hat das EKG und das Echo gepasst? Naja klar, weil sie die Mittellinienverlagerung hatte und hatte auch wirklich eine Rechtsherzbelastung. Aber nicht, weil sie eine LAE hatte, sondern weil sie halt diesen fulminanten Pneu hatte.
Und die toxische Vasokonstriktion macht ja auch
Rechtsherzbelastung. Also und es ist am Ende, was die Geschichte angeht, es ist alles gut gegangen. Es gab keinen irgendwie bleibenden Schaden sozusagen. Deshalb kann ich das auch so locker flockig erzählen. Aber ich will einfach nur das als Einleitung nehmen für diese neue Kategorie, Lieblingsfehler, und keiner ist davon gefeit. Das ist halt irgendwie, egal wie überzeugt man ist, man geht dann da mit solchen Scheuklappen durch und denkt sich, ja, das wird schon alles so richtig sein, und dann war es halt gar nicht richtig.
Zu Johannes kann ich das sagen, vielleicht hätte Auskultation ja auch geholfen.
Habe ich nicht gemacht tatsächlich, muss ich zugeben. Also, aber bin ja auch ein Verfechter davon, das Stethoskop wird irgendwann durch das Sonographiegerät
ersetzt. Bin ich auch von überzeugt.
Also von daher. Und ich habe tatsächlich mein kleines benutzt mit dem Handy. Dann hätte ich ganz schnell, noch ein Pneu ausschließen können, habe ich aber nicht gemacht. Ja. Schade.
Super. Vielen, vielen Dank für den ersten, mein Lieblingsfehler. Nächsten Monat geht's weiter. Wir wollen jeden Monat euch einen Fehler präsentieren und deswegen brauchen wir eure Zuschrift.
Genau, also wenn ihr einen Fehler habt, anonymisiert oder so, schickt uns den gerne zu. Dann arbeiten wir den auf. Wir können das als Interview machen. Wir können das auch selber, je nachdem, wie es gerne gewünscht ist sozusagen.
Und das Ganze in Zusammenarbeit mit der AGNN. Ja, dann kommen wir, glaube ich, sehr zeitgerecht zum Schluss. Ich glaube, wir machen eine Punktlandung. Wir müssen noch
das
mal
sind wir gar nicht gewohnt eigentlich, ne?
Nee.
Sonst 4 Stunden.
Ich will nochmal auf die CME-Punkte hinweisen. Wenn ihr die 3 Codewörter euch mitgeschrieben habt, dann geht ihr auf unsere Homepage unter den CME-Button, gebt die Codewörter in der richtigen Reihenfolge ein, gebt eure EFN-Nummer korrekt ein. Es scheitern jeden Monat Leute daran, an der richtigen Eingabe ihrer EFN-Nummer. Wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen, tretet mit uns in Kontakt. Wir sind auf fast allen.
Hier, bei dieser gibt es Herzchen. Keiner nutzt dieser. Nutzt hier jemand dieser?
Ich.
Ja, ich weiß, aber sonst. Nein, ich habe heute gefragt, wir haben das natürlich ein bisschen vorbesprochen noch, ob die schon pleite sind, also oder ob es. Also
wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Ihr könnt auf unserer Homepage ist ein Kontaktformular. Schreibt uns, diskutiert mit uns. Dadurch können wir alle voneinander lernen. Und wenn ihr es besonders cool findet, schmeißt uns was in den Hut unterm Fördern-Button auf unserer Homepage.
Es gibt eine Frage. Welches Logo ist unklar? Das ist Blue Sky.
Genau.
Ist das so, ne?
Ja.
Das ist der Twitter-Ersatz, seitdem Twitter Elon Musk gehört.
Genau. Weil da viele das nicht mehr unterstützen wollten.
Ja.
Ansonsten war es eine große Freude für uns, dass wir hier sein durften. Wir haben uns gefreut, vor euch sprechen zu dürfen und auch über die Einladung uns sehr gefreut. Hoffen, dass wir ein paar Themen hatten, die euch auch angesprochen haben. Genau, und wollten uns einfach nochmal bei den Organisatoren auch bedanken, dass wir da sein durften.
Das macht man ja so.
Ja.
Nein, wir waren wirklich gerne da.
Und normalerweise sitze ich beim Podcast aufnehmen. 90 Minuten stehen ist gar nicht so ohne.
Hast du deine Schritte wenigstens gemacht für heute?
Ja, das stimmt. Gleich sitze ich wieder im Zug. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr 90 Minuten Live-Podcast ertragen habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und so schließen wir mit den Worten.
Pin-Up-Docs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen. Vielen Dank.